Also lassen Sie uns einfach beginnen, dass diejenigen, die pünktlich da sind, auch weiterhin Grund haben, pünktlich zu kommen, ne? Wenn man hier nur auf die anderen wartet, dann bricht das ja wieder insgesamt zusammen. Einen schönen guten Morgen, liebe Kommilitonen, liebe Kommilitonen, für die heutige Vorlesung, die ein besonderes Programm bietet. Wir werden dann gegen Ende der Sitzung, wenn das zu Ende sein wird, noch über die Exkursion sprechen. Da gibt es also auch neue Erkenntnisse. Thomas Hensel kommt dann. Er hat wirklich sehr viel zu tun, sodass er zwar selber schuld ist, wenn er sich die Dokumente jetzt nicht anschaut, aber eben auch dann kommen wird noch. Wir hatten das letzte Mal über Beuys geredet, also über Josef Beuys als einen Künstler, der nun für genau das steht, was wir im Semesterthema auch angekündigt haben, also künstlerische Praktiken als eine bestimmte Lebensform. Das Kunstwerk als Teil eines Lebensentwurfs oder umgekehrt auch als ein Medium, in das Lebensentwürfe eingehen. Und das können wir heute auf das Allerschönste fortsetzen mit einem Dokument, das ich, nachdem ich es nochmal konsultiert habe, trotz der etwas problematischen Qualität des Bildes beschlossen habe, dass ich Ihnen das ganz zeige. Ich tue das eigentlich nicht gern, denn aber ich stehe nicht in Verdacht, dass ich anstelle der Eigenarbeit hier Videobänder abspielen lasse in der Vorlesung. Aber diesmal ist es wirklich, da hat es den Wert, Ihnen das ganz zu zeigen, weil Sie einen Einblick haben in ein Scharnier, in eine ganz bestimmte Stelle des. Ach, da ist ja schon der Herr Hensel, ich hatte Sie erst für später angekündigt. Dieses Scharnier für ganz viele Fragestellungen. Und Sie werden sehen, zeige Ihnen auch den dokumentarischen Teil über diese Ausstellung und dann das Gespräch. Und dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Es geht um die Ausstellung, die 1983, übrigens also 3 Jahre vor dem Tod von Beuys, also in der Phase, wo schon ein berühmter Mann war. Und es geht natürlich nicht nur um Josef Beuys, wenn auch sehr wohl nicht nur in letzter Linie. Also eine Ausstellung realisiert worden ist im Kunsthaus Zürich zunächst mit viel Geld, eines übrigens auch Hamburger Mäzens, eines sogenannten, man muss dazu sagen, sogenannten Mäzens, den Herrn Körber, der ja auch die Deichtorhallen ursprünglich finanziert hat. Und diese Ausstellung heißt Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Jetzt möchte ich ein paar Worte sagen zum Kontext der Ausstellung und zu diesem Wort Gesamtkunstwerk, einfach als eine Einleitung zu diesem Dokument, das damals als eine Reportage von ungefähr 45 Minuten im Fernsehen gezeigt wurde, mit einer anschließenden Diskussion. Und diese Diskussion hat es eben in sich, genau im Hinblick auf die Fragen, die wir das letzte Mal diskutiert haben, die so gehen eben zwischen Fluxus und Gesamtkunstwerk. Vor allem mit den oppositionellen Kontrahenten Josef Beuys und Bazon Brock, die ja beide maßgeblich an der Entwicklung der Fluxuskunst beteiligt waren als Künstler und die dann andere Wege gegangen sind. Bazon Brock unermüdlich erforschend die Differenzleistungen der Rezipienten, die Kreativität des Betrachtens als Standort und Josef Beuys eben als ein Künstler, der bis hin an die Schwelle des Gurus, also diese romantische Figur des genialen, inspirierten, schaffenden Menschen, weiterverfolgt hat. Also 1983 realisiert Harald Seemann diese Ausstellung Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Jetzt muss man Folgendes auch dazu sagen: Harald Seemann und Bazon Brock haben ja die legendäre Documenta 5 1972 realisiert in Kassel, die zum ersten Mal Alltagskultur, Massenkultur zeigte, aber auch Architektur, Städtebau und nicht nur bildende Kunst oder Skulptur. Und auch die Kunst von Außenseitern. Harald Seemann hat damals den Begriff der individuellen Mythologien geprägt, 1972. Der dritte im Bunde war Jean-Christophe Ammann, der diese Ausstellung mitrealisiert hat. Nun ist interessant, dass Harald Seemann ist ja legendär geworden als einer der großen Ausstellungsmacher, der ja nun auch das Ausstellungsmachen selber dann als Kunst verstanden hat. Aber das Interessante bei ihm ist, soweit ich das sehen kann, ist er der erste Ausstellungsmacher gewesen, der sich nicht hat anstellen lassen als Direktor eines Museums, sondern der als freier Unternehmer sich selber mit Themen beauftragt hat. Das heißt, diese Themenausstellungskisten, die ja nun völlig, die man sich angewöhnt hat, die waren damals außerordentlich selten. Denn museale Ausstellungen waren ja, die rankten sich um die Bestände des eigenen Hauses beispielsweise. Und er war dezidiert als freier Kurator tätig und hat auch übrigens, das wäre eine Geschichte für sich zur Ökonomie des Ausstellungswesens, er hat die Ausstellungen immer vorfinanziert, denn bis zum Hang zum Gesamtkunstwerk, da ging das nicht mehr, weil im Grunde keine Institution diese Dinge übernehmen wollte. Also legendär wurden dann 1975 diese Ausstellung, die Junggesellenmaschinen. Die hat er vollkommen vorfinanziert, übrigens indem er bei Banken seine gesamte Kunstsammlung als Pfand gegeben hat. Er hat auch relativ wenig verdient mit diesen legendären Ausstellungen, wenn überhaupt. Ja. Hat sich dann später als freier Kurator mit einem längeren Vertrag ans Kunsthaus Zürich gebunden, um überhaupt ein fixes Einkommen zu haben. Das ist ein außerordentlich interessantes Profil, der freie Ausstellungsmacher. Er hat ja dann auch eine Firma gegründet, die hieß Agentur für geistige Gastarbeit. Also der Exilant, egal wo er ist, der von außen kommt und Konzepte entwickelt, mit denen er sich selber beauftragt. Das war die Junggesellenmaschinen, das war Monte Verità, also dieser im Tessin zwischen Schweiz und Italien, egal, ein legendärer Berg, wo vor 100 Jahren schon die ganze deutsche Intelligenzia hinpilgerte und den freien Körpertanz lernte und alles Mögliche. Also ein ganz seltsamer Berg, über den hat er eine Ausstellung gemacht. Und dann war dieser Hang zum Gesamtkunstwerk schon das nächste große Unternehmen eigentlich. Jetzt in den letzten Jahren ist Seemann bekannt geworden, dadurch, dass er zweimal die Biennale Venedig ausgerichtet hat. Der Hang zum Gesamtkunstwerk, das wollte ich sagen, also ein bemerkenswertes Faktum, ein Ausstellungsmacher, der im Grunde wirklich wie ein Künstler agiert, nämlich sich selber beauftragt mit einer Idee, die er vertritt und die er durchsetzen will. Das ist das Wichtige von dieser subjektiven Seite her. Und es war dann kein Zufall, dass natürlich an diesen kontroversen Debatten dann auch Brock wiederum beteiligt war oder auch Josef Beuys. Egal, dazu wäre noch sehr viel zu sagen, aber das ist ein bemerkenswertes Faktum. In den 1970er Jahren entsteht ein Ausstellungsprofil, von dem heute übrigens viele, mit dem viele nachziehen, ja, in dieser freien Kuratorenschaft. Also da war Seemann der Erste und vielleicht auch der Radikalste, weil er immer seine ganze ökonomische Existenz in die Projekte hineingeworfen hat. Hier war ein Mäzen dann im Spiel. Gut. Hang zum Gesamtkunstwerk, das wäre dann alles erklärt. Aber ein paar Worte möchte ich Ihnen sagen. Die eine Vision der Kunst ist ja das, was dann in der Konzeptkunst auch passiert ist und bei Fluxus das transitorische Moment. Die Kunst scheint auf und verschwindet. Ist ganz flüchtig, interveniert punktuell mit kleinen scharfen Szenarien und macht Erfahrungen möglich, die gar nicht einmünden müssen in das Kunstwerk oder die Präsenz des Kunstwerks. Das ist sozusagen die eine Seite, die Radikalität der Selbstverflüchtigung. Die Verwirklichung der Avantgarde ist, dass sie gar nicht mehr auffällt. Die Avantgarde bringt sich selber zum Verschwinden. Alles andere ist eine Lüge und würde etwas anderes bedeuten. Jetzt am anderen Pol steht sicher das Gesamtkunstwerk, also der Anspruch, dass ein Künstler das ganze Leben umspannt, das Leben verändert und aus seiner Kunst ein Leben macht. Und umgekehrt aus den Lebensverhältnissen ein Kunstwerk. Die ganzen utopischen Interventionen gehören dazu, die man in der radikalen Moderne kennt. Und markiert sozusagen den Höchstpunkt einer Wirkungsweise, die unter der Lebensweise des Künstlers das Visionäre versteht und das Vergegenständlichen der Visionen. Nun gibt es diesen Ausdruck Gesamtkunstwerk und dann nur zwei, drei Bemerkungen, die möglicherweise dann auch wiederholt werden im Film, Dokument, aber sei es drum. Das Gesamtkunstwerk ist eigentlich eine Rede, die entsteht in der deutschen Romantik oder der europäischen Romantik um 1800. Allerdings ist der Begriffsgebrauch dort noch nicht so festgelegt, wie wir ihn heute benutzen. Dazu sage ich dann auch gleich was. Und das entsteht in einem gewissen Kontext. Jetzt, wir hatten Modelle kennengelernt. Künstler realisieren Objekte als Bildhandwerker, wenn sie so wollen, für die Kirche. Der Künstler ist ein Handwerker, später wird der Künstler ein Wissenschaftler des Visuellen und arbeitet in verschiedenen Sparten, versteht sich als Forscher und so weiter. Und irgendwann gibt es dann eben um 1800 diese Rede vom Gesamtkunstwerk. Und diese Rede ist von vornherein utopisch. Das heißt, die Auffassung der Romantiker um 1800 ist genau wie bei Beuys, die wahre Kunst gibt es noch nicht, genauso wie es Gott nicht gibt. Gott kommt noch, die Mythologie liegt in der Zukunft, die Kunst hat die poetische Kraft der Versöhnung im Fragmentarischen, aber nur durch das Unfertige. Das heißt, um 1800 entsteht eine geistige Welt, die der Kunst eine unglaubliche Bedeutung gibt, im Sinne einer Transzendenz. Das heißt, eines jenseits der Wirklichkeit Liegens. Das macht ja die Radikalität der romantischen Bewegung aus. Romantik hat übrigens nichts mit Emotion zu tun, aber das ist wohl immanent klar geworden. Dieses sich hinbewegen auf einen Fluchtpunkt des außerhalb der Wirklichkeit Liegens. Daraus resultiert dann auch eine scharfe Kritik des Staats als eines kalten Mechanismus. Alle Verdinglichungen werden abgelehnt als Entfremdungen, als Kälteprinzip, und die Romantiker träumen wirklich einen Traum eines umfassenden poetischen Organismus, der aber eine Utopie ist aus der Zukunft, wenn Sie so wollen. Das macht die Radikalität dieser Kunstbewegung aus, die Weltabgewandtheit. Und jetzt passiert natürlich in dieser Zeit etwas ganz Seltsames mit der Kunst. Das heißt, wenn jetzt vom Hang später dann vom Gesamtkunstwerk geredet wird, dann ist das eigentlich vor der Erfindung des Kunstmuseums ja etwas ganz anderes. Zum Beispiel im 17. Jahrhundert arbeiten Künstler ja an der Lebensgestaltung. Also auch die Maler, die ja meistens auch Bildhauer sind oder Architekten, arbeiten an der Lebensgestaltung. Man produziert nicht fürs Museum. Das heißt, die Rede vom Gesamtkunstwerk setzt die Musealisierung voraus im Sinne einer Stilllegung der Bilder. Das Museum ist ja gerade nicht das Leben, sondern etwas anderes. Und dieses andere wird zunehmend als etwas Ungenügendes empfunden. Die Kunst wird eingesperrt. Also ich umschreibe das jetzt einfach etwas vage und will wieder ins Leben zurück. Die ganzen Utopien des 20. Jahrhunderts sind ja gerade deshalb aufs Leben gerichtet, weil die Kunst eingesperrt ist in ein museal eingezäuntes Gelände, in dem sie eben keine Funktion mehr hat, sondern nur diese tote Betrachtung ermöglicht. Das heißt, im Hintergrund dieses Traums vom Gesamtkunstwerk steht das Museum und steht natürlich die Ablehnung des Museums. Gegenüber dem Musealen ist das immer ein Ausbruch. Man will aufs Leben greifen, auf die Lebensverhältnisse, man will sie gestalten. Später im 19. Jahrhundert hat man den Begriff Gesamtkunstwerk relativ technisch gebraucht und hat damit beschrieben, was ja im Barock im 17. Jahrhundert schon passiert ist. Das war so das erste Zeitalter, das man dann später entdeckte als eines, das dies leistete, nämlich schlicht die Vereinigung verschiedener Gattungen. Das heißt, ein Gesamtkunstwerk ist die Verbindung von Malerei, Skulptur und Architektur und dann allenfalls auch noch Städtebau. Also unter einer künstlerischen Regie. Das ist eine ganz einfache Definition, ein Gesamtkunstwerk. Heute würde man vielleicht von Intermedialität sprechen, aber verbunden mit der Gestaltungsaufgabe des Künstlers, der wirklich Lebensentwürfe realisiert, Gestaltungsentwürfe realisiert, heißt das Gesamtkunstwerk diese Verbindung verschiedener Gattungen. Und es gibt einen Pionier im 19. Jahrhundert, der sich ganz dezidiert auf neue Möglichkeiten der Gesamtkunstwerksentwicklung hin orientiert, und das ist Richard Wagner. Er spricht vom Gesamtkunstwerk. Bayreuth ist eine Realisierung des Gesamtkunstwerks und setzt auf eine neue Verbindung von Bewegtbildillusion übrigens, Ton, Architektur, Bühnenbild, also auch Malerei, Tanz, Bewegung, Gesang. Das wird so verbunden mit dem Ziel, dass der Zuschauer absolut überwältigt wird. In gewisser Weise wird ja in Bayreuth auch durch Richard Wagner das filmische Prinzip, also das die kinematografische Projektion auf der Bühne genutzt. Er war der Erste, der, naja, es gibt natürlich Vorläufer der Kamera Obscura, der Projektionen von Bewegungen seit der Renaissance, aber als Bühnenkonzept, dass also Schattenrisse hinter der Leinwand als Bewegtbildillusionen erzeugt werden, etwas Filmisches, wenn Sie so wollen. Also das ist das Richard Wagnersche Gesamtkunstwerk. Das ist dann wirklich ein propagandistisch gesetztes Ziel von Wagner selbst. Gut, und später, das ist dann der Zeitpunkt dieser Revue, natürlich spielt Richard Wagner auch eine Rolle in dieser Ausstellung von 1983, der Hang zum Gesamtkunstwerk. Seemann wird das dann erläutern, was er darunter versteht, wieso er meint, es gibt nicht Gesamtkunstwerk, sondern nur die Intention darauf, den Hang dazu, den Traum davon. Und was sich dann in der Diskussion natürlich also sofort brisante Kontroverse ergibt, ist die Polarität der Auffassungen. Kann ein Künstler sich als nochmal als Weltbaumeister wähnen und entwerfen? Kann der Künstler auftreten mit dem Anspruch, alle Verhältnisse umzukrempeln? Oder ist das nicht schon ein äußerst problematisches Handlungsprinzip, das auf die Vernichtung der gegebenen Wirklichkeiten setzt und sozusagen die Wirklichkeit programmatisch und doktrinär, meinetwegen auch totalitaristisch, umkrempelt? Das heißt, der große Streit in der Diskussion geht dann darum, ob die Kunst ein regulatives Prinzip ist, also als ob Utopien als ob Handlungsmaximen seien oder Handlungsprogramme, die eigentlich die Wirklichkeit im Namen der Kunst, also die Vernichtung der Wirklichkeit im Namen der Kunst in Kauf nehmen oder sogar propagieren. Kann die Kunst eine Position einnehmen, die die Wirklichkeit vollkommen verleugnet und verneint? Ein späterer Reflex dieser Thematik übrigens war ja auch Karl-Heinz Stockhausens Beschreibung der Vernichtung der Twin Towers in New York als die einzige Avantgarde-Leistung, die der Kunst noch übrig bleibt. Sie erinnern sich, im letzten Jahr, das war der intelligenteste Kommentar dazu, der natürlich sofort dämonisiert worden ist und sofort wieder aus dem Verkehr gezogen worden ist. Aber das hat die zwingende Konsequenz wirklich, was kann man alles als ästhetisches Phänomen rechtfertigen? Als Handlungsprinzip. Das ist in der Debatte ganz zentral und es ist außerordentlich eindrücklich und vielleicht in gewisser Weise auch bewegend, wenn man die Geschichte kennt, dass man merkt, hier gehen Prinzipien auseinander zwischen Beuys und Brock zum Beispiel, die ja nun ein Leben vorher in der Kunstentwicklung gemeinsam gekämpft haben. An der Diskussion nehmen teil dann übrigens auch noch Wolf Jobst Siedler. Ich sage Ihnen das, weil die Leute, glaube ich, nicht so ausführlich vorgestellt werden. Wolf Jobst Siedler, ein konservativer Publizist, außerordentlich intelligenter Mann, der ja in den 60er Jahren schon ein Buch publiziert hat über die gemordete Stadt. Und die gemordete Stadt heißt die Verschönerung der Stadt durch Stadtplaner, also diese Blumenkistchen aufstellen und diese Verniedlichungen der Stadt und so. Da hat er ein Fotobuch gemacht, das also in einer großen Insistenz diese Verschandlung der Stadt zeigte. Und er hat einen Verlag und ist heute Verleger. Dann gibt es noch Frei Otto, der heißt so Frei Otto, also nicht Otto Frei, sondern Frei Otto. Und das ist ein Ingenieur, der natürlich in der Tradition steht, der ganzen Ingenieur-Künstler. Und der hat das Dach des Olympiastadions in München entworfen. Also einer der großen, weltweit bekannten Spezialisten für sogenannte freie Tragwerke. Und dieses Konstruktionsprinzip, der nimmt teil und die anderen, es im Zentrum stehen die drei Namen, Beuys Brock und Harald Seemann. Vielleicht bitte soweit zur Situierung, ja, im Hintergrund. Und diese Ausstellung und die Debatte darum ist wirklich etwas ganz Exemplarisches. Ich denke, wenn man so die großen Ausstellungen nennen müsste, die wirklich perspektivische Themen erörtern, dann müsste man den Hang zum Gesamtkunstwerk schon nennen von 1983, wie auch übrigens schon die Junggesellenmaschinen von 1975. Aber der Hang zum Gesamtkunstwerk 1983 ist eigentlich historisch an einem Schneidepunkt der, sagen wir, Erschöpfungen der Avantgarde, dieser Verflüchtigungen der Kunst, eine neue Rolle, die Kunst bekommen soll. Durchaus propagiert auch von Harald Seemann und wohin geht die Entwicklung, wohin soll sie gehen, das ist eigentlich der brisante, kontroverse Gesprächsinhalt. Soweit zur Einführung und auch als Überleitung und nun schauen wir uns einfach das ganze Material an, also diese zweiteilige Sendung erstmal mit der Ausstellungsdokumentation und dann mit dem Gespräch. Wie gesagt, die Bildqualität ist schlecht. Es war schon damals eine Kopie einer Kopie, auch nicht von einem sehr guten Apparat überspielt oder registriert. Aber der Ton ist eigentlich ganz brauchbar und man sieht, worum es geht. Und man muss halt auch ein bisschen sich dann anstrengen. Es ist ja ein archäologisches Dokument bald, denn das Band ist 20 Jahre alt und wir wissen, dass dann daraus das wird, was Heinrich Klotz immer so sagte, die elektronische Marmelade, ja, wenn die Bilder von den Bändern fallen und man unten die Videobänder zusammenwischen kann und in den Müll, die zerfallen von alleine. Und kurz bevor das endgültig zerfallen ist, haben wir heute vielleicht nochmal die Chance, das ein letztes Mal zu sehen und zu hören. Wir fahren ab, bitte.
Der Nachtschalter kommt heute Abend nicht aus dem Studio Köln, sondern aus dem Kunsthaus in Zürich. Wie man am Hämmern und Lärmen der Handwerker unschwer erkennen kann, sind hier Vorbereitungen im Gange, und zwar Vorbereitungen für eine Ausstellung, die in wenigen Stunden beginnen wird. Die Ausstellung heißt Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Und damit, meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen. Verantwortlich für Idee, Konzeption und Ausführung dieser Ausstellung, die man jetzt schon zu den ehrgeizigsten der letzten Zeit rechnet, ist Harald Seemann. Verstehen Sie denn nun die Ausstellung selber auch als ein Gesamtkunstwerk der Gesamtkunstwerke?
Naja, ich meine, da es das Gesamtkunstwerk nicht gibt, sondern nur den Anspruch, das Gesamtkunstwerk zu machen, ist das eine Annäherung an das, was ich mir unter dem Anspruch des Gesamtkunstwerkes vorstelle. Also die ganze Ausstellung ist im Grunde genommen der Versuch, einen Anspruch zu visualisieren von etwas, was es nicht gibt.
Für welches Publikum haben Sie diese Ausstellung gedacht? Was ist Ihr Ziel?
Ja, in erster Linie immer für mich selber. Also ich bin halt noch einer von den Ausstellungsleuten, die in erster Linie dran denken, sich eine temporäre, schöne Umgebung zu schaffen. Im Grunde genommen finde ich, dass auch Ausstellungen in der Rezeption so wachsen sollten, wie es eben beim Künstler ist. Ohne jetzt einen Vergleich weiterzuziehen, aber dass man wirklich eine Arbeit leistet, die zwar eine Vermittlerarbeit ist, aber an die zuerst einer glaubt und dann zwei und dann drei und dann meinetwegen eine halbe Million, nicht?
Es gibt einen umfangreichen Katalog für die Ausstellung Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Grafisch ansprechend gemacht und auch inhaltlich sehr interessant. Und das ist auch nötig, denn der Besucher hier in Zürich braucht eine Orientierungshilfe. Und ich denke, auch der Zuschauer zu Hause braucht eine Orientierungshilfe. Jemand, der lange Zeit bei der Documenta in Kassel Besucherschulungen gemacht hat, ist Professor Bart von Brock aus Bonn. An Sie die Frage, Herr Brock, was ist das denn nun eigentlich, das Gesamtkunstwerk?
Etwas, was jeder kennt, nämlich Gesamtkunstwerk ist die Antwort eines Einzelmenschen auf die Frage, wie die Welt als Kosmos oder auch unsere kleine Einheit Erde daraus oder auch unser individuelles Leben als Gesamtzusammenhang aussieht. Wenn ein einzelner Mensch auf diese Frage, wie sieht das Ganze aus, antwortet, entwickelt er ein Gesamtkunstwerk, egal, ob er das als Wissenschaftler macht und eine einsteinische Formel für die Welt aufstellt, oder ob er das als Künstler macht, wie Richard Wagner, als Musiker, oder ob er das in einer Weise macht wie dadaistische Philosophen, egal. Ein Einzelner eine Antwort auf diese Frage. In der Kunst ist zunächst,
ist also nicht nötig, dass man sämtliche Kunstgattungen sozusagen vereint, Musik, Literatur, Dramatik, Malerei, um diesen Eindruck des Gesamtkunstwerks zu haben.
Das ist in der Kunst eigentlich gar nicht möglich. Es gibt die Auffassung, dass man nur alles zusammenwerfen muss, und dann hat man eine Gesamtheit. Das kann ich Ihnen sehr leicht demonstrieren. In der Kunst ist die ursprünglichste Art der Darstellung einer Gesamtheit der Stil. Der Stil bezeichnet die Einheit der Dinge, die in einem Baugedanken zusammengehören. Dies wird jeder als typisch stilistisch für die ägyptische Antike ansehen. Dieses wird jeder von uns stilistisch als typisch für den Barock ansehen. Das als stilistisch typisch für Byzanz. so etwas als typisch für die griechische Antike, so etwas für den mittelalterlichen Kathedralbau. Und diese drei Elemente kommen mir befremdlich fremd vor, die kommen aus einer anderen Kultur, nämlich aus der asiatischen Pagoden etc. In dem Augenblick, wo ich diese anonyme Kraft, den Stil, der die Elemente zum Ganzen zusammenhängt, aufspringe, also zum Beispiel Teile wegnehme und sie durch andere ersetze, zerfällt die Einheit, es bleibt nur noch eine Addition von beliebigen Teilen. Nun kann jemand auf die Idee kommen, das ist in der Kunst immer der Fall gewesen, zu neuen Sichten zu kommen, wenn er einfach die Elemente verschiedener Kulturen miteinander vermischt. Also beispielsweise, heute sehr schick bei den Postmodernen, Auftrag, die Weltgesellschaft soll dargestellt werden, nichts näher als Elemente aus allen Kulturen zu nehmen. Man nimmt ein Stückchen Ägypten, ein Stückchen Pagoden, Architektur aus Asien, ein paar Elemente aus der griechischen Antike. So, setzt denen dann ein dorisches Tempeldach auf, kleine Pyramide als Denkmal, nimmt ein paar Elemente der römischen Architektur hinzu, so, versetzt das Ganze mit einem Element Barock, meinetwegen als Sendeturm getarnt, und damit der Islam nicht zu kurz kommt, wird das vorne noch gekrönt. Da hätten wir also von Ägypten über Byzanz das Ganze drin. Sie werden sofort sehen, das ist keine Einheit, stilistische Einheit mehr. Aber Künstler verfallen immer wieder auf diese Möglichkeit, ihre eigene Sicht zu entwickeln, indem sie verschiedene Elemente miteinander zusammenfügen. Der Autor, ja?
Und ist dieses ein Baukasten der Weltarchitektur aller Zeiten und Völker von Hermann Finsterlin. Was wollte er damit?
Finsterlin ist einer der wesentlichen Architekten für die Gruppe der Gläsernen Kette, die nach dem Ersten Weltkrieg in 20er Jahren als Verbund von Künstlern gearbeitet hat. Er hat diesen Modellbaukasten entwickelt, um uns darauf zu trainieren, dass Einheiten durch stilistische Einheitlichkeit entsteht. Die ist aber nicht mehr jene Einheit, die er und seine Kollegen der Gläsernen Kette erreichen wollten. Sie wollten eine Einheit schaffen, die nicht mehr stilistisch geprägt ist, sondern die gedanklich, konzeptuell, weltanschaulich geprägt ist. Und sie führten demzufolge völlig neue Formen in die Architektursprache ein. Das, was diese Elemente vereinheitlicht, ist, wie gesagt, nicht mehr die Stimmigkeit, sondern das Konzept, die Weltanschauung, die diese Elemente trägt.
Wir haben da einige Beispiele aus der gläsernen Kette.
Man sieht ohne Weiteres, dass das Elemente einer Architektursprache sind, die es durchaus überhaupt noch nie. Es sind aber nicht nur organische Formen, also Pflanzen beispielsweise, die miteinander zur Einheit gezogen werden, sondern auch Formen der anorganischen Natur, die eine große Rolle bei den Autoren der gläsernen Kette spielen, wie zum Beispiel eben Kristalle aller Arten, Rauchquarze, Quarzdose, Amethystbergkristall und so weiter. Hier sehen wir eine direkte Übersetzung in einen utopischen Entwurf von Wenzel Hablik. Der Strukturaufbau des Kristalls ist deutlich sichtbar, aber die Bedeutungen, die dem gegeben werden, unter anderem durch diese wegfetzenden Lichtstrahlen, verweisen natürlich auf etwas Übergeordnetes als Weltanschauung und Idee. Diese Idee ist nicht allzu fern von dem, was damals Alltag war. Wir sehen nämlich hier die Übersetzung einer solchen Form in einen Entwurf für ein Doppelwohnhaus. Ja.
Wo steht es denn geschrieben, dass der Mensch ewig in Ziegelkisten zu wohnen hat?
Ja, das schreibt der Autor dazu. Eine Form der Kritik an der zeitgenössischen Architektur. Interessant ist, dass diese Formen der anorganischen Natur ohne weiteres vereinbar zu sein scheinen mit den Formen der rationalen Technik, also etwa des Fluchgeräts, das hier zu sehen ist. Es ist keine technikfeindliche Gesinnung, es ist kein verschmocktes Zurückgehen hinter die technische Revolution, sondern ist das Aufschließen einer neuen Einheit, sowohl der technisch-rationalen Formen wie eben der in der Natur vorgegeben, wie der auch in der menschlichen Geschichte bisher entwickelten.
Aber ein bisschen Spielerei ist es auch.
Sicherlich, jede Art von utopischen Entwürfen, ob sie Mathematiker sind oder Maler, hat eine Komponente des Spiels, die nennen wir ja fast automatisch als die kreative Ebene. Thank you.
Nun scheint es aber auch so zu sein, dass es Künstler gibt, die ein völlig ungebrochenes Verhältnis zur Geschichte haben, Herr Brock. Oder wie kann man erklären, dass eine Architekturform des Mittelalters, die Kathedrale nämlich, plötzlich für Karl Friedrich Schinkel im 19. Jahrhundert so faszinierend wird, dass er sie malt und offensichtlich auch als Gesamtkunstwerk versteht?
Das scheint nur so zu sein. In Wahrheit ist das gar keine mittelalterliche Kathedrale. Das ist nämlich eine historische Fälschung in guter Absicht. Das heißt, man kann sich auch einen neuen Zusammenhang über die Welt ausdenken, indem man die Geschichte verändert. In Anfang des 19. Jahrhunderts, ganz wesentlich auch durch Schinkel repräsentiert, haben eine Reihe von Leuten ihre neue Sicht auf die Welt durch Verwandlung der Vergangenheit zustande gebracht. In erster Linie durch Verwandlung des Mittelalters. Man gab sich der Täuschung hin, die Gotik sei eine deutsche Stilerfindung, die Gesellschaft, die das repräsentierte, sei eine Gotteskindschaftsgesellschaft gewesen, in der jedem Menschen eine von Gott gegebene Stufe in der Lebenshierarchie zukäme, das Ganze durch ein Königstum überwölbt, die ständische Gesellschaft austariert im Gleichgewicht. Alle diese Auffassungen sind nicht etwa tatsächliche mittelalterliche Auffassungen, sondern das sind die verwandelnden Interpretationen des 19. Jahrhunderts. Er schuf ja auch Bühnenbilder zum Beispiel, vor allem für die Zauberflöte von Mozart, die noch hinter die griechisch-römische Antike zurückgehen, nämlich ins alte Ägypten und nun wieder eine ganz andere Art der Weltsicht, der Einheit des Kosmos herbeizitieren sollen. Auch das sind natürlich nur Interpretationen vom Anfang des 19. Jahrhunderts in die Geschichte hinein. Wesentlich ist, dass ein Gesamtkunstwerk entsteht, indem man einfach die Geschichte nach rückwärts verwandelt und verändert.
Der katalanische Architekt Antoni Gaudi, 1926 in Barcelona gestorben, hat offensichtlich andere Vorstellungen einer gotischen Kathedrale als Schinkel. Das wird jedenfalls deutlich, wenn man dieses Hängemodell einer Kirche sieht. Ein Modell, das auf dem Kopf steht oder eigentlich besser gesagt auf dem Kopf hängt. An kleinen Säckchen, die mit Bleischrot gefüllt sind und an Fäden, werden hier Formen entwickelt, die offensichtlich so vom Reißbrett nicht zu bekommen sind.
Eins haben wir gelernt, und zwar rein kunsthistorisch. Wir wissen jetzt, wie dieser Entwurf von Gaudi wirklich aussieht. Wir wissen sogar viel mehr, was man bisher überhaupt nicht wusste. Wir können jetzt dieses Modell nehmen und betrachten. Wir können mit unserem Auge hineingehen, zumindest fotografieren. Das haben wir getan und wir haben eine Fülle von neuen Ansichten und Erkenntnissen, natürlich speziell über diesen Bau.
Wir müssen vielleicht für den Zuschauer sagen, dass man sich das Ganze nun wirklich auf den Kopf gedreht vorstellen muss.
Ja, nun, der Zuschauer muss wissen, dass wenn man Gewölbe konstruieren will oder auch eine Säule, man lässt einen Faden herunterhängen, man kann den indischen Seiltrick machen, sie umdrehen, sie bleibt zwar nicht stehen, aber die stehende Form ist ja nie die stabile, nur die hängende Form ist die stabile, die stehende ist nicht. Und dann braucht man zusätzliche Stabilisierung. Das heißt, wenn man es umdreht, können die Stützen nicht so dünn sein. Deshalb sind auch in dem Modell überall so kleine Teller angebracht. Die zeigen eigentlich dann die wahre Dicke der Stützen. Wenn man das Modell richtig betrachten will, muss man es sich also im Geist umdrehen. Fotografisch kann man das sehr leicht machen. Gaudi hat es auch fotografisch gemacht. Wir machen es grundsätzlich auch fotografisch. Und dann noch die richtigen Proportionen der Stützen betrachten. Und dann hat man die Vision, wie das Ding gebaut aussieht.
Nun ist ja schon etwas davon gebaut worden, nicht wahr? Was von dieser Kapelle Güell ist denn realisiert worden?
Ja, die Krypta ist realisiert worden. Man kann sie in Barcelona im Parc Güell betrachten. Es ist eines der meist fotografiertesten Objekte der Architektur, denn Gaudi hat aufgrund dieses Vorgehens mit diesen Modellen den ungeheuren Mut gehabt, wie er vorher nie in der Baugeschichte stattgefunden hat, Stützen, die schräg sein müssten aufgrund eines Kräfteverlaufes, auch wirklich schräg zu bauen.
Angesichts dieses Lichtraummodulators von Morinot stellt sich die Frage, wie weit eigentlich die Technik neue Impulse gesetzt hat für die Entwicklung von Utopien innerhalb der Kunst, für neue Dimensionen im Verständnis von Gesamtkunstwerk.
Ja, bei Morinot zum Beispiel war ja die Idee, dass zum Beispiel die Technik einen klassen- und geschichtslosen Neubeginn geben kann. Und es war nach der Jahrhundertwende auch noch bis in die 20er Jahre eine Technik-Euphorie, weil man dachte, man könne die Welt neu zu gestalten beginnen. Mhm. Und was Morley gemacht hat, das ist in den 20er Jahren entwickelt worden, dieser Lichtraummodulator, am Bauhaus in der Metallwerkstatt hat er Untersuchungen gemacht mit Licht, mit Lichtbrechungen und mit verschiedenen Materialien, die das Licht verschieden brechen. Und als neues Element beim Lichtraummodulator kommt dann noch die Bewegung hinzu. Und eigentlich ist es fast ein abstraktes Theaterrequisit, heißt es ja auch. Es ist ein abstraktes Bühnengeschehen, das Raum hat, also etwa 5 Dimensionen. Es hat Fläche, es hat Raum, es hat Bewegung. Es hat Licht und hat Schatten.
Ja, und nicht nur das, also wenn ich jetzt hier diesen Turm von Tatlin ansprechen darf, da geht es ja nicht nur um eine Abstraktion, sondern die Technik wird also auch für ein Programm, für ein populäres Programm, nämlich als Mahnmal für die Revolution verwendet. Nur, es ist ja wohl nie zur Ausführung gekommen, nicht?
Nein, also das hat eine Geschichte. Tatlin war ja auch mit diesem Künstler für die hat die Revolution begrüßt und er war Leiter des IZO Narkompros, das war das Volkskommissariat für bildende Künste, also auch für Volksbildung. Und die haben ihm den Auftrag gegeben für die dritte Internationale, das ist der Moment, wo die kommunistische Bewegung weltweit sich ausbreiten wollte, im Zentrum von Moskau dieses Regierungsgebäude zu gestalten. Tatlin hat den Eiffelturm gesehen in Paris, hat also
den Turmbau von Babel, so von Bruegel, ja, so als Anregung vielleicht.
Ja, er hat den Skelettbau übernommen, das ist das erste Gebäude mit reinem Skelettbau, aber das nicht nur Monument ist wie der Eiffelturm. Und die Doppelspirale, das ist ein altes Symbol für den Aufstieg der Idee, für den Sieg der Idee. Und die Stützen, das sind quasi die Arbeiter, das Volk, das diesen Aufstieg stützt. Und dann hat der ganze Turm einen kosmischen Bezug, deshalb ist er in dem Gesamtkunstwerk drin. Mhm. Dieses Rückgrat hier, das hat annähernd die Neigung der Erdachse, nämlich 23,5 Grad. Aha. Und hier drin, was da dreht, das sind die Räume. Unten wäre die Legislative und Versammlungsräume, dort die Exekutive und Räume der Versöhnung und Wiedervereinigung nach Diskussionen, oben die Regierung und ganz oben das totale Kommunikationszentrum, also Presse, Radio, und es war auch vorgesehen, auf Riesenleinwände Parolen oder Aufrufe und Nachrichten zu projizieren und bei schlechtem Wetter sogar auf die Wolken.
Das ist Gott sei Dank nie realisiert worden, sonst wäre es nur noch eine verschlammte Touristenattraktion wie der Eiffelturm. Jetzt lebt es in den Köpfen aller, die sich mit solchen Problemen beschäftigen. Die Nichtverwirklichbarkeit gehört eigentlich zu dem Konzept Gesamtkunstwerk hinzu. Seine stärkste Dimension ist ja gerade das Balancieren auf diesem schmalen Grade. wenn das einfach 1:1 in Architektur umgesetzt worden wäre. Stellen Sie sich das mal vor.
1:1 nicht.
Zementrippen, also 300 Meter hoch.
400
Meter hoch. Das wäre das Letzte an Gewalttätigkeit auf Erden geworden. Das ganze Gegenteil des Versuchs, wie bei Bruegel den Turmbau von Babel zu zeigen. Es wäre der Turmbau des Zusammenbruchs der Sozialistischen Internationale geworden.
Während Tatlin mit seinem Turmbau ein Monument für die Revolution, das heißt ein öffentliches Monument, schaffen wollte, hat Kurt Schwitters mit seiner Kathedrale des erotischen Elends, mit diesem Märzbau hier, eine eher private Meinung manifestiert. Und die Frage ist eigentlich, hätte man sich das auch umgekehrt denken können? Ein Monument wie dieses öffentlich. Er hat es ja in seinem Haus gemacht, weil er in dem Haus auch die Decke mit benutzen konnte, das heißt die Mieter herauswerfen konnte, um weiter zu bauen. Sie haben das hier rekonstruiert, Herr Bisegger. Wie macht man das? Wie macht man das?
Das ist so, das war an sich, das sind drei Weitwinkelfotos, sind von diesem Bau gemacht worden, etwa in 1932. Mhm. Und diese drei Weitwinkelfotos, die sind sehr gute Fotos und aufgrund von diesen Fotos habe ich es gemacht, eigentlich nur.
Es gibt sonst keine Anhaltspunkte, etwa auch für die Größe, um einen Maßstab zu finden?
Da gab es drei. Es gab so alte Hausburgen, wo die für Zwangseinmietungen wurden diese Häuser auf. Ja. Und das war etwas, und dann viel später stieß man auf ein Blatt und dort war eine Skizze von dieser Wohnung drauf, und das war von dem Großvater, von dem heutigen Herrn Schwitters. Und aufgrund dieser Skizze, da wusste ich, das ist 85 mal 64, das ist das Einzige, das ich wusste.
Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Ein gutes Jahr.
Jetzt hatten Sie ja die Fotos als Vorlage, und auf den Fotos sieht man die einzelnen Formen, die einzelnen materialen Komponenten möglicherweise auch. Kann man sowas rekonstruieren, ohne die Bedeutung der einzelnen Einheiten zu erfassen? Schwitters hat ja ein Blatt geschrieben, eine Einführung, wo er mitteilt, nur drei Menschen auf der Welt könnten seinen Bau überhaupt verstehen.
Ja, das ist richtig.
Haben Sie ihn verstanden, um ihn zu rekonstruieren?
Ich habe ihn von einer bestimmten Ecke aus habe ich meine Berechtigung geholt, um das dann wirklich anzunehmen. Es ist so, dass der Märzbau ist für mich der Weg von Schwitters, von dem Dadaismus, von diesen Zusammenstellungen von wirklichen Sachen zu der ganz reinen Form. Und ich bin von, je länger, je mehr wurde für ihn diese Form wichtig. Und die kann ich natürlich fassen, die Bedeutung dieser Form ist da.
Oder, und da haben Sie die habe ich erfasst. In diesem Blatt von Schwitters ja gesehen, dass er also einer Huldigungsgrotte angehörte, natürlich ironisch distanziert. Ja. Haben Sie die lokalisieren können, die einzelnen bildsprachlichen Einheiten?
Ja, die weiß ich dank dem Sohn von Schwitters, der hat mir das alles gesagt.
Können Sie uns die jetzt nochmal zeigen?
Ein paar weiß ich jetzt gerade. Das ist die Nibelungengrotte, das ist die Goldgrotte, das ist die Moldengrotte. Mehr weiß ich jetzt im Moment nicht. Ich wusste, das ist die große Zimmerzsäule.
Die durchgeht bis
und dann. Die ging durch so. Die ist jetzt schon wieder weiter vermehrt. Natürlich jetzt. Früher war die ganz nackt, also ganz. Ja.
Herr Brock, warum eigentlich März? Was hat dieses Wort März in diesem Zusammenhang? März, das ist ja als Verbum gebraucht,
ganz schnell als Substantiv gesagt. Es blieb als Abfall bei einer Collage ein Schriftzug mit dem Buchstaben März, nämlich der Schwanz des Wortes Kommerz, übrig. Und dieses Element aus dem Begriff Kommerz hat er ironisch distanzierend, um auch seine eigene Arbeit mit einem gewissen doppelbödigen Anspruch zu versehen, verwendet und hat hinfort immer, wenn er arbeitete, von Märzen gesprochen, hat den Märzbau, die verschiedenen Arten der Märzaktivitäten aufgesetzt. Also eine Lehrformel,
die er aber dann gefüllt hat.
Die er gefüllt hat. Mhm. Alles, was er tat, schuf dann einen Gesamtzusammenhang als Märzen. Arbeiten. Der Kosmos wurde ein Märzbau, die gesamten Zusammenhänge, wie er sie in den drei verschiedenen Märzbauten entwickelt hat. Einer in Hannover, der 1943 zerbombt wurde, einer im ersten Immigrationsort in Oslo, in Norwegen, und der zweite im zweiten Immigrationsland in England. Alle drei sind zerstört, mehr oder weniger zerstört worden, und die einmalige Leistung von Herrn Bissiger ist jetzt tatsächlich, das wieder auf die Ebene gebracht zu haben, auf der man tatsächlich von einer Rekonstruktion sprechen kann.
Das heißt also, dieser Bau, dieser Märzbau ist der einzige, der zurzeit existiert, mit dem Anspruch auf allernächste Nähe zum Original.
Ist das so? Ja, es ist eine große Fälschung.
Und alles, was Erkenntniswesen Charakter hat, ist eine Fälschung, die sinnvoll ist.
Es ist es war wahnsinnig schwer und so weiter, aber es ist schon verrückt schön. Einfach, es ist schön, weil also ich behaupte, ich kann es noch nicht belegen, ich mache dann Fotos, genau. Die Toleranz ist 1 Zentimeter. Mit 5, 6 Fehlern, die ich gemacht habe, die ich jetzt sehe.
Lauti Trügel, pepepepe, oka, 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 oka. Lauti Trügel, pipipipipi. Tüka, 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 Tüka. Lanke Trügel, rum, rum. Lanke Trügel, Ziulen, trl, lümpf, tümpf, trl. Lanke Trügel, rum, tümpf, tu. Lanke Trügel, Ziulen, trl, lümpf, tümpf, trl. Lanke Trügel, pepe, 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 uka. Oka, 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 lanke trgl, pipipipipi, tüka, 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 lanke trgl, rum, rum, lanke trgl.
Als Richard Wagner hier in Zürich im Exil lebte und seine kunsttheoretischen Schriften verfasste, hat er zum ersten Mal den Begriff des Gesamtkunstwerks geprägt. Später haben die Nationalsozialisten eine Kunsttheorie in Staatsterror umgemünzt, wurde aus Deutschtümelei Rassenbahn. Noch heute gilt deshalb Richard Wagner vielen als ein Wegbereiter des Faschismus. Und auch heute kann deshalb Richard Wagners Musik, zum Beispiel in Israel, überhaupt nicht oder wenn, dann nur unter heftigen Tumulten aufgeführt werden. Herr Brock, was meinen Sie, ist Richard Wagner mit seinem Gesamtkunstwerk ein Wegbereiter des Faschismus oder des Nationalsozialismus?
Ganz sicherlich nicht. Das Aufregende an dieser Ausstellung ist ja, dass es die Frage nach der Verantwortlichkeit des Entwerfers von Gesamtkunstwerkkonzeptionen gegenüber dem, was daraus geschieht, in einer neuen Weise zu beantworten versucht. In dem sehe man strikt zwischen den Gesamtkunstwerkentwürfen und den Realisationen als totalitäre Produkte unterscheidet, kann er auch Wagner von diesem Verdacht weitgehend befreien. Und das ist auch richtig so. Wagner hat natürlich immer wieder, wie hier auch auf dem Gemälde von Beckmann, den Blick visionär in die Zukunft gerichtet, aber sicherlich nicht auf sowas wie das Dritte Reich. Weder als Wunschvorstellung von sich aus, noch als notwendige, nicht gewollte Konsequenz. Das ist ganz sicher. Er schaute tatsächlich ins Utopia, das heißt wörtlich ins Nirgendwo. Was er da sah, das zeigt uns der Beckmann wirklich, nämlich sich selbst. Oder bestenfalls noch eine ganze Gesellschaft von Leuten, die alle so wie er auftraten. Das heißt vor allem mit höchstem Anspruch. Er inszeniert seinen Lebensraum als Bühne. Für die Zeitgenossen war das schon ganz außerordentlich. Das Wohnzimmer, wie hier in Wahnfried, wird zur Bühne mit Draperien aller Arten. Auch der Bezug auf andere Menschen, auf die Geschichte, wie er hier in Porträts beispielsweise dort oben von Schopenhauer angedeutet wird, scheint nur noch eine Art von bühnenmäßiger Draperie zu sein. Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung. Oder der Blick durch die durch die Tür hinaus in den Garten auf eine Büste von Ludwig II., der sich die finanziellen Mittel leisten konnte, um etwas aus den Entwürfen von Schopenhauer oder Wagner zu machen, das wir gleich noch sehen werden. Da auch selbst der Blick auf seinen Schwiegervater Franz Liszt sowie auf dessen Tochter Cosima, die zweite Frau von Richard Wagner. Das sind Appelle, Aufrufe, denen sich der Betrachter anschließen soll. Und in der Tat ist das so eine Art von Western-Effekt, den Wagner in seiner Musik bereits entwickelt hat und von dem sich heute auch jeder beeindruckt zeigt.
Das Barocker Festspielhaus heute ja ein Treffpunkt der oberen 10.000. Ist das so von Wagner gedacht gewesen, schon beim Entwurf?
Ganz sicherlich, aber eben im Festspielhaus. Er hat sich ja seinen Entwurf nicht etwa als eine tatsächliche Gralsburg bauen lassen, sondern als Theater. Er wusste sehr wohl, dass nur das Theater, nur die Bühne ein zeitgemäßer Ereignisort für die Diskussion jener Themen sein kann, die ihm vorschwebten. Er war außerordentlich skeptisch gegenüber Ludwig II., der seine Wagners Vorstellungen fast hundertprozentig glaubte übersetzen zu können und sich sein Neuschwanstein als eine tatsächliche Verwirklichung, so etwas wie Gralsritterschaft, bauen ließ. Wagner hat sich sehr sarkastisch über diese Naivität und Unzeitgemäßheit Ludwigs II. Geäußert.
Aber es macht doch den Eindruck eines Theaterschlosses. Und das wäre doch dann eigentlich in derselben Linie, oder nicht?
Na, es ist der Ereignisort, Bühne, Ausstellungsraum, in dem alles diskutiert werden kann und gezeigt werden kann, was realiter in der Gesellschaft nicht mehr zur Sprache kommen kann. Im Übrigen ist es ja kein Wunder, dass sich ein König wie Ludwig II. Von Bayern sein unsichtbares Reich in Stein nachbaut, etwa Neuschwanstein nachbaut, viel bewundernswerter und andererseits den Wagnerschen Ideen auch viel näher, ist etwas, was der Postbote Cheval, der Fakteur Cheval, der Postbote Cheval, in den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts, also etwa zeitgleich zu Bayreuth und zu Neuschwanstein gebaut hat.
Also vom ideellen Ansatz her ist der Postbote dem König gleichzusetzen.
Im Wagnerschen Sinne leistet der Postbote sogar mehr mit einem solchen Gesamtkunstwerkentwurf, wie ihn der Fakteur Cheval, der Postbote, mit seiner Schwester und seiner Frau realisiert hat im Departement Drôme.
Aus welchem Material ist das eigentlich gebaut?
Alles, was ihm überhaupt hantierbar war, von Stein über Holz, über Lehm, über Muscheln, zerriebenen Stein, was immer ihm erwerbbar und zusammentragbar war. Das ist ja tatsächlich von mehr oder weniger einem Menschen in Handwerksarbeit realisiert worden. Das ist aber für einen normalen Handwerker gar keine erstaunliche Sache. Der ist ja daran gewohnt zu bauen. Das Erstaunliche ist, dass hier jemand tatsächlich ein Palais Ideal, wie er es genannt hat, einen Idealzusammenhang eines Kosmos realisiert.
In welchem Maßstab ist denn wohl dieses Modell eigentlich?
Also Zahlen kann ich das jetzt nicht ausdrücken, jedenfalls wie man aus Fotos sehen kann, war der Fakteur Cheval mit 1,70 Körpergröße selber im Modell etwa so groß.
Also alle diese Räume, auch die Innenräume vor allen Dingen, waren begehbar von
Menschen.
Jawohl,
die sollten als reale Räume erlebt werden. Sehr eindrücklich beispielsweise die Moschee, in der man tatsächlich einen realräumlichen Eindruck eines solchen Gebäudes hat. Und der Fakteur Cheval veranstaltete selber die Führungen durch diesen Komplex.
Wer am Gardasee seinen Urlaub verbracht hat, wird diese Landschaft vielleicht wiedererkennen. Das Vittoriale der Italiener. Es ist eine fantastische Theaterlandschaft, kann man fast sagen, die auf Anregung des italienischen Dichters oder Dichterfürsten, kann man da auch vielleicht sagen, Gabriele D'Annunzio angelegt wurde. Ist diese Anlage ähnlich wie das, was Ludwig II. Gebaut hat, ähnlich wie das, was der postbotische Wall gebaut hat, unmittelbar auf Richard Wagner zurückzuführen? Da gibt es da zumindest Anhaltspunkte für, Herr Rock.
Es gibt einen unmittelbaren Hinweis darauf, nämlich der Vorbesitzer, der deutsche Kunsthistoriker Tode, war mit der Tochter Cosimas aus der Ehe mit Bülow verheiratet. Und von Tode übernahm D'Annunzio die ursprüngliche Anlage, die natürlich noch nicht so aussah, vor allem aber das Zentralhaus.
Nun ist der Besucher, der die Chance hat, wahrnehmen können, hier in diese parkähnliche Theaterlandschaft reinzugehen, der doch wohl etwas verstört. Was macht denn zum Beispiel so ein Schiff mitten im Park?
Das Kriegsschiff ist die Puglia, mit der D'Annunzio die österreichische Blockade vor der dalmatinischen Küste durchbrach. Damals war das ja noch österreichisch. D'Annunzio hat im Alleingang als intellektueller Hasardeur, als faschistischer Kämpfer der ersten Stunde, als Freund von Mussolini, den italienischen Anspruch auf die dalmatinische Küste mit diesem abenteuerlichen Alleinritt auf der Puglia dokumentieren wollen. Das ist ihm auch gelungen. Er hat dann dieses Schiff in den Berg hinauf transportieren lassen. An für sich schon eine faszinierende Angelegenheit für uns.
Ja. Ein bisschen hat man ja den Eindruck, das ist eine so bombastische Geschichte, dass es eigentlich nur ein Größenwahnsinniger hat konzipieren können.
Es wirkt so bombastisch, weil in dieser Anlage alle drei Ebenen des Gesamtkunstwerkes oder Problematik des Gesamtkunstwerkes deutlich in Erscheinung treten. Erstens hat er als Dichterfürst auf dem Papier fantastische Spekulationen als Gesamtkunstwerke entworfen. Zweitens hat er als Freund Mussolini, als faschistischer Frühkämpfer diese Gedanken vom Papier runter in die italienische Wirklichkeit der Zeit um 1918 bis 1930 realisiert, also eine totalitäre Verwirklichung betrieben. Und drittens hat er in dieser Anlage bezogen auf sich selbst ein Totalkunstwerk geschaffen. Und erst da beginnt die Gesamtkunstwerkskonzeption als Totalitarismus gefährlich zu werden.
Ausgeweidete Tiere, deren Exkremente, deren Gedärme und deren Blut sich über nackte Menschenleiber ergießt. Mit Aktionen dieser Art verbindet man im Allgemeinen in der Öffentlichkeit den Namen Hermann Nitsch. Diese Brutalität in Ihren Arbeiten, Herr Nitsch, was bedeutet das eigentlich? Viele sind ja abgestoßen davon, viele Menschen sagen, was ist das für eine Schweinerei, andere sagen, es ist Blasphemie bei den Kreuzigungen. Was haben für eine Konzeption, eine solche brutale Darstellungsart zu wählen?
Fürs Erste möchte ich sagen, dass alle meine Aktionen durch die Wirklichkeit bei Weitem übertroffen werden. Als Zweites ist mir wichtig zu sagen, dass ich Dramatiker bin und dass ich als Dramatiker eigentlich alle Extremsituationen des Lebens berühren muss und aufzeigen möchte. Und ich bin der Meinung, dass gerade die dramatische Kunst nichts verschweigen darf. Und es ist mir sehr wichtig, gerade Momente der Aggression und Tatsachen des Todes und der Grausamkeit durch meine Arbeit zu zeigen.
Dann gibt es ja in der Geschichte ist immer schon dieses Urthema der Menschheit, Tod, Blut, Sterben. Aber das ist dann verbal gebrochen worden und nicht in der Unmittelbarkeit des Schlachthofes, wenn ich das mal so sagen darf, auf die Menschen verspritzt worden.
Ja, schauen Sie, Sie sagen ganz richtig, in unserer Tradition und ich würde sagen in der Tradition unserer Künste, also vor allem in der dramatischen Kunst und auch in der bildenden Kunst, es ist doch ein Zentralthema der christlich-religiösen Malerei, ist doch immer wieder die Darstellung des Gekreuzigten, ist doch eine immer wieder die grausamen Passionsdarstellungen und dieses grausamen Hinrichtungstodes. Und ähnlich ist es in meiner Arbeit. Ich möchte dieses zentrale Thema des Todes und das zentrale Thema des grausamen Todes möchte ich darstellen und gerade durch meine Darstellung überwinden. Und jetzt ist noch was, meine Kunst ist eine Kunst, die auch die Sprache überwinden will, weil ich glaube, dass mit der Sprache nicht viel mehr ausgedrückt werden kann, weil die Sprache in vieler Hinsicht verflacht ist, weil die sinnliche Aussagekraft der Sprache am Ende ist. Und jetzt möchte ich eine neue Sprache finden, eine neue Sprache des direkten sinnlichen Eindrucks. Und mir ist sehr wichtig, dass an die Spielteilnehmer also tatsächliche sinnliche Empfindungen herangetragen werden. Und das, glaube ich, ist das grundsätzlich Neue meiner Arbeit. Und das ist das, was meine Leute so sehr aufregt. Weil am Fernsehschirm, da hat man ausgerechnet, ich weiß nicht, wie viele Tote da in Amerika täglich also quasi zu finden sind am Fernsehschirm. Und bei mir wird niemand getötet. Aber ich zeige, ja, ich zeige eben Wirklichkeiten, die mit der Tatsache Tod unmittelbar was zu tun haben und die den Spielteilnehmer unmittelbar betreffen. Und das, glaube ich, ist das Neue und das ist auch das, für viele Leute das Schockierende. Dass ich also eine viel direktere Sprache habe, als sie also je Kunst gehabt hat.
Sie meinen also, es genügt nicht, Tod, Grausamkeit darzustellen, etwa im Bild oder in der Sprache, sondern die Zuschauer, die Beteiligten, sollen sozusagen mit all ihren Sinnen erleben, was Blut ist, was Urin ist und möglichst noch davon bespritzt werden.
Und ich möchte, also das bespritzt, das ist jetzt vielleicht zu, sagen wir, als Wiener würde ich sagen, zu reißerisch eingebracht, aber mir ist ganz wichtig, dass dieser sinnliche direkte Eindruck bewirkt wird und ich glaube, dass dadurch ein ganz starker Bewusstmachungseffekt eintritt, den ich beabsichtige. Und ich glaube, wer meine Arbeiten wirklich versteht, der muss auch wissen, dass ich ein radikaler Gegner des Krieges bin und ein radikaler Gegner von Grausamkeit. Und ich liebe das Leben. Und letzten Endes, mein groß angelegtes Projekt soll ein Fest der Freude sein. Und bei meinen Ausstellungen und bei meinen kurzen Aktionen werden eigentlich immer eher, ich würde sagen, also dramatisch exzessive Momente gezeigt. Aber Sie müssen, vergleichen Sie das mit einem antiken Drama, das sind die exzessiven Momente auch nicht immer. Das ganze Geschehen spitzt sich also in Richtung zu den exzessiven Momenten zu. Und ähnlich ist es auch bei meiner Arbeit. Ich wollte einmal ein Gesamtkunstwerk entwerfen, das so radikal ist, dass man es eigentlich kaum aufführen kann. Und was Sie hier sehen, ist eigentlich die Erweiterung der Bühne zu einer unterirdischen Stadt. Das ist ein Plan von einer unterirdischen Stadt- oder Theateranlage. Und Sie sehen hier überall, also alle Räume sind mit Nummern bezeichnet, alle Gänge sind mit Nummern bezeichnet. Und man kann anhand dieser Partitur kann man ablesen, was in all diesen Räumen und in all diesen Gängen sich ereignet. Also dieser Plan ist Teil einer konzeptionellen Partitur, ich würde fast sagen eines nahezu utopischen Gesamtkunstwerkes, das aber von meiner realen Hauptarbeit abgeleitet ist.
Wir kommen nun innerhalb der Ausstellung zu einer Gruppe von Künstlern, deren Arbeiten im sozialen Bereich eigentlich bis auf den heutigen Tag greifbar sind, die man gewissermaßen als soziale Plastiken bezeichnen könnte, wenn der Ausdruck natürlich in dem Zusammenhang auch etwas anachronistisch ist. Bis gestern jedenfalls wusste ich nicht, dass Henri Dunant, außer dass er das Rote Kreuz gegründet hat und das Grüne Kreuz, sich auch als bildender Künstler betätigt hat. Herr Brock, was hat er denn sonst noch gemacht, dieser Henri Dunant?
Wir sehen hier vor dieser Lichtorgel einen Hinweis auf Auffassungen, wie sie in der bildenden Kunst ganz selbstverständlich im Zusammenhang mit dem Gesamtkunstwerk waren. Erinnern wir uns an etwa Runge oder Schinkel. Dort soll das Licht, das sphärische Leuchten, auch akustisch wahrnehmbar sein als Sphärenmusik, eine Vorstellung, die ja bis in die Antike zurückgeht. Hier wird jetzt eine Orgel gebaut, die durch Gasflammen gespeist ist. Die Orgel ist normalerweise sehr viel größer, also hat ein sehr viel größeres Wirkungsspektrum. Die Flammen werden gezündet, indem der Spieler auf die Tastatur, wie beim Klavier, drückt. Nun vor sich selbst, in seiner Imagination, eine Art von sphärischem Raumerlebnis, sowohl von der Farbigkeit des Lichts wie von der akustischen Wahrnehmung hat. Da ist Dunant eben nicht bei diesen künstlerischen Entwürfen stehen geblieben, sondern hat sich selbst sozusagen ernst genommen und hat das, was in diesem Gesamtkunstwerkentwurf für ihn steckte, versucht auf andere Menschen zu übertragen. Aber noch nicht, indem er versuchte, sie zu einer Einheit zu zwingen, zu einer neuen Gesellschaft zusammen zu formen, wie der Künstler die Masse, sondern indem er Mitstreiter suchte, die sich des Wegs in die Zukunft, in die Gesamtheit der neuen Welt bewusst seien.
Ja, wir haben... gründete... Ja? Wir hatten hier im Hintergrund Diagramme von Dinant. Könnten Sie die ein wenig erklären?
Das sind sozusagen die Versuche, sich selbst klar zu machen, wie der Ablauf einer solchen Heilsgeschichte gedacht werden muss, wenn man, was er ja war, als gläubiger Mensch, als Christerwecker, sich die Entwicklung vorstellt, analog zu den Naturwissenschaften seiner Zeit, die etwa die Entstehungsgeschichte der Erde in Schichten übertrug, hat er jetzt hier die spirituelle Geschichte, die Heilsgeschichte der Menschheit nachgetragen, an der Bibel orientiert, aber auf dem Niveau der zeitgenössischen Wissenschaft und Kunst. Obwohl also Dunant eine so entscheidende Wirkung gehabt hat, stirbt er, ich glaube 1910, vollkommen vereinsamt und verlassen und auch verarmt. Und das auch, obwohl er 1901 den ersten Friedensnobelpreis bekommen hat. Und diese Geschichte ist außerordentlich interessant. Denn der Nobelpreis trägt ja den Namen eines Mannes, der ein anderes Gesamtkunstwerkskonzept verfolgt hat. Er war der Auffassung, er müsse eine Waffe erfinden, die so ungeheuerliche Auswirkungen haben würde, dass die Menschheit von da ab sich weigern würde, diese Waffe noch anzuwenden, weil der Aggressor selbst mit untergeht. Nobel wurde zu seiner Kreation, Friedensnobelpreis, gezwungen durch Bertha von Suttner im engen Zusammenhang mit Dunant beispielsweise. Die Bertha von Suttner ist ja die Begründerin der ersten Abrüstungskonferenzen. Sie kam es als Künstler, als Literatin fertig, Zar Nikolaus von Russland für sich zu gewinnen und hat mit ihm tatsächlich die erste Weltabrüstungskonferenz vor rund 100 Jahren durchgezogen. An all diesen Bewegungen war ganz besonders intensiv beteiligt Rudolf Steiner. Er hat eine dritte Möglichkeit gesehen, aus diesen Problemen etwas zu machen, was zukunftsweisend ist. Nicht nur wie Dunant, indem er Mitstreiter zu gewinnen versuchte, wie Bertha von Suttner, wie Nobel, wenn auch für ganz unterschiedliche Konzepte, sondern er wollte tatsächlich Gemeinschaften bilden. Er wollte schon in der Lebenswirklichkeit seiner Zeitgenossen, fast kann man sagen, Jünger heranziehen. Er wollte eine Gemeinschaft formieren, die in sich schon das lebt, was bei Dunant, was bei Sutter, Nobel immer erst als eine Zukunftsperspektive erschien.
Kann man denn ein solches Gesamtkunstwerk, wie es Steiner geschaffen hat, kann man das an Modellen, wie sie hier in der Ausstellung sind, zeigen, oder müsste man vielleicht von Zürich ein bisschen weiter nach Dornach fahren?
Man kann das sehr gut an Modellen machen, denn er entwickelte seine Vorstellung ja am Modell. Wie ein Plastiker am Material arbeitend, entwarf er im Modell die Bauten für diese Lebensgemeinschaft in der Erkenntnis, dass zwischen den materialen uns umgebenden Momenten der Welt, ihrer Gestalt, ihrer Form, ihrer Zusammenfügung und unseren spirituellen, willentlichen Äußerungsmöglichkeiten ein enger Zusammenhang besteht. Und auf diesen Zusammenhang wollte hinaus. Es ist leider zu sagen, dass vieles von dem zu einer Ideologie wurde, weil man nämlich als Nachfahre glaubte, man könne Steiners Gedanken wie Patentrezepte benutzen. Und wir sehen ja aus der Ausstellung, immer dann, wenn man einen Gesamtkunstwerksentwurf wie ein Patentrezept für Handeln ansieht, entsteht daraus eine mehr oder weniger totalitäre, im Grunde zerstörerische Tendenz. Das ist bei Steiner nicht gemeint gewesen, das ist bei Bertha von Suttner nicht gemeint gewesen, das ist bei Henri Dunant nicht gemeint gewesen und das hat auch Itten und hat auch Beuys nicht gemeint. Den wird jetzt mal rüber gucken.
Wir haben jetzt ein Stückchen der Ausstellung, wir haben zum Gesamtkunstwerk schon gesehen. Was haben Sie denn für einen Eindruck?
Ja, ich habe einen Eindruck, dass es sich um eine sehr interessante Ausstellung handelt, die wirklich einmal ja, die Zusammenhänge bis in ihren Ursprung verfolgt, erst einmal zurückverfolgt bis zur Entstehung des Begriffes als einer Vorstellung vom Gesamtkunstwerke. Und dann habe ich noch nie eine Ausstellung gesehen, die, die diesen Begriff von so vielen Seiten und von so vielen Versuchen und Persönlichkeiten leuchtet.
Dann ist dieser Raum hier aufgebaut wie eine Kathedrale und an der Stirnseite der Kathedrale ist gleichsam wie ein Altar ein Werk von Ihnen, das Kapital. Finden Sie das so richtig platziert?
Nun ja, sagen wir einmal, ich glaube schon, dass es richtig platziert ist im Zusammenhang mit den anderen Dingen hier. Es ist vielleicht mangelhaft ausgestellt im Verhältnis zu der Form, die es mal hatte in Venedig. Mhm. Also wo ich dann nun wirklich einen riesigen Raum zur Verfügung hatte. Und man die Tafelelemente dann ja auch sehen konnte, die man hier ja nicht sieht. Mhm. Hier sieht man ja nur einige wenige.
Dann haben fast alle diese Exponate, die wir bisher gesehen haben, zum Hintergrund einen Entwurf, einen Weltentwurf, eine religiöse Idee von Gesamtheit, eine Vision. Was ist denn Ihre Vision zu dieser Art oder zu Ihrem Werk insgesamt, wenn man das verallgemeinern kann?
Ich glaube, keine Vision, sondern eine innere Notwendigkeit, die aus der Lage, in der die Menschheit sich befindet, entstanden ist. Also das, was hier der Idee zugrunde liegt, ist ja der erweiterte Kunstbegriff, der sich auf die Herzfrage der gesellschaftlichen Problematik bezieht, auf die Stellung des Kapitals. Also jetzt nicht nur wie ein visionärer Begriff, sondern ganz real und konkret auf die Lage des Kapitals als Geldbegriff. Die Rede ist hier von einem organischen Geldkreislauf, der zu einem integralen System von Geist und Wirtschaft kommt.
Wie ist denn die einzelne Ikonografie für dieses Bild des Zusammenhanges, also Ikonografie des Kapitals?
Ja, was auf den Tafeln zu sehen ist, stellt dar, wie es dazu gekommen ist, aus dem traditionellen Kunstbegriff auszubrechen und in einen erweiterten Kunstbegriff hineinzudringen, der sich dann auf jedermann bezieht. Also, da entsteht der Begriff der sozialen Kunst, an dem jeder Mensch ja teilnehmen kann. Diese Tafeln sind ja alle, die sind ja alle nicht in irgendeinem Studio gemacht, sondern sind ja alle aus Aktionen hervorgegangen. Und immer aus Aktionen mit sehr vielen Menschen. Das heißt, in einem Dialog. Es sind Produkte, die aus einem Dialog hervorgegangen sind. Es findet auf jeder Tafel eigentlich dasselbe statt. Eben die Auseinandersetzung mit dem Kapital. Nur jeweils aus einer ganz anderen Blickrichtung. Einmal mehr aus einer mythologischen Blickrichtung, dann mehr aus einer analytischen Blickwinkel, dann mehr aus einer ganz pragmatischen. Wie zum Beispiel, wenn ich dann die Tafel sehe, da ist es einmal mehr pragmatisch, da wird von Ressourcen gesprochen. Da wird von der Energieproblematik gesprochen, von den Bodenschätzen, vom Erdgas. Und das wird in Zusammenhang gebracht mit dem Kapitalbegriff, mit der Bildung von Mehrwert und so weiter. Da ist also sehr viel drin, was sagen wir mal, man könnte einen pragmatischen Aspekt nennen. Jedenfalls da an dem Knubbel auf der Tafel. Während oben, da sieht man wieder ein Gebirge, da kommt ein Wagen heraus, da wird die Ressource dargestellt, ja, man könnte fast sagen, wie eine Mythologie, etwa wie bei Caspar David Friedrich. Der Berg als geistiger Inhalt, der sogar bis in die, Elementargeister, die in diesen Bergen den Naturwert verkörpern. Da unten ist von der menschlichen Wärme die Rede, aber das geht weg von der pragmatischen Mitte, die wir da haben. Ne?
Das waren die Tafeln. In welchem Zusammenhang sehen Sie denn jetzt das Klavier, den Flügel? Ist das im Hinblick auf Ihre Aktion, die Sie damit früher gemacht haben, oder hat das einen eigenen
Sinn? Nein, das hat sicherlich auch einen Sinn im Hinblick auf das Intermediäre, was in der Konzeption des Gesamtkunstwerkes selbstverständlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Also, dass das Ganze, wir haben es vorhin bei Dunant schon, Brock Watson hat davon gesprochen, von der Sphärenmusik, also die Verbindung über den Klang zu einem größeren Weltzusammenhang wiederherzustellen. Also der Klang als ganz wichtiges Element.
Steckt nicht die Gesamtheit in jedem einzelnen Element?
Ja, die Gesamtheit steckt in jedem einzelnen Element, natürlich. Aber die Gesamtheit ist natürlich in den Details. Lässt sie sich erst zusammenbauen. Also ein Mensch bekommt erst eine Vorstellung von der Frage, mit der ich mich hier befasse, wenn er, sagen wir mal, jede einzelne Tafel durchsprechen würde auf ihrer Ikonografie. Dass jedes Mal in der Sache drin ist, zum Beispiel da ist ein einfacher Würfel mit einem darunterliegenden Hebel. Titel der Arbeit nimmt man den Kapitalismus aus den Angeln.
Ja.
Ja? Ja. Ja. Wie man den Kapitalismus aus den Angeln lebt. So würde das sagen, so müsste ich das in dem Titel nach nennen.
Ja. Da ist aber bei dir doch zugleich eine distanziert, ironisch sprechende Auffassung. Ist ja keine platte Handlungsanleitung, nehmt einen Hebel und Hebel.
Nein, natürlich nicht.
Das sind ja Bildmetaphern, das sind sprachliche Formulierungen.
Richtig.
Das Ganze als Einheit der vielen Dinge, die hier steht, hat das wiederum ein Äquivalent?
Zeigt wiederum, dass, sagen wir, in den vielen Details, die diese, sagen wir, Frage hier aufwirft, es trotzdem wieder so einfach gesehen werden kann wie da, dass es nämlich eigentlich sehr leicht ist, den Kapitalismus aus den Angeln zu heben. Wenn die Menschen es nur wollen und wenn sie, sagen wir mal, mit dem Denken über diese Sache beginnen würden, würden sie sehr schnell sehen, dass es so leicht ist, wie es da auf der Tafel geschildert
ist. Herr Weiß, ich habe trotzdem noch eine Frage. Entschuldigung, bitte. Dieses ist abgesperrt hier. Das heißt, Besucher können nicht zum Beispiel an den Flügel ran, sie können es nicht berühren, es darf hier nicht betreten werden. Ja. Ist das vielleicht symptomatisch dafür, für die Grenze, für den Wall, für die Barriere, die Sie doch in vielen Kreisen der Bevölkerung haben, die einfach nicht verstehen, wieso das, was Sie hier eben erklärt haben, Kunst ist, die also eine Hemmung haben, eine Hemmschwelle, die doch in vielen Bereichen anzutreffen ist, unabhängig davon, dass Ihre Arbeiten in Galerien Höchstpreise erzielen.
Ja, das ist ja nicht so. Das ist, wie Sie ja schildern, ist es natürlich alles falsch. Aber erstmal, diese Barriere ist nicht von mir, als Bedingung für euch, sondern vom Leihgeber. Das gehört der Migros, soviel ich weiß, oder einer Nebenorganisation der Migros, die hat das erworben vor einigen Jahren. Und die wollten es erst überhaupt nicht ausleihen, dann haben sie gewisse Bedingungen gestellt, dass es nicht betretbar ist. Das andere, dass sagen wir, die Menschen meine Arbeit nicht verstehen, das ist ja eigentlich kein Wunder.
Herr Beuys, können Sie sich denn auch vorstellen, dass dieses Werk einen anderen Titel hätte als Kapital?
Nein, dieses oder kann eigentlich nur der Titel das Kapital haben.
Meine Damen und Herren, die Zürcher Ausstellung Der Hang zum Gesamtkunstwerk ist mit hervorragenden Exponaten bestückt. Ich hoffe, wir haben Ihnen eine Vermittlung davon geben können. Dennoch bleiben natürlich zwangsläufig Defizite angesichts des Themas. Das bleibt schon deshalb nicht aus, weil sich das Kunsthaus in Zürich auf den künstlerischen Aspekt mit Recht, denke ich, beschränkt hat. Was aber ist denn nun mit dem Anspruch des Gesamtkunstwerkes im gesellschaftlich-politischen Raum? Nun, der Nachtschalter will dieser Frage nicht ausweichen und möchte Sie einladen, an einer Gesprächsrunde teilzunehmen, die wir für Sie zusammengestellt haben. Ich darf Sie vorstellen, Josef Beuys, Herr Wolf-Jobs Siedler, Herr Harald Seemann, Herr Frei Otto. Herr Brock, Sie haben das Wort.
Also Harry Seemann, die erste Frage an dich gerichtet. In welcher Form fühltest du dich zu Einschränkungen gezwungen?
Nun, im Verlauf der Vorbereitung sind einige Dinge weggefallen. Und zwar rein platzmäßig, würde ich mal sagen. Ich würde behaupten, wenn wir heute Feldherrnhallen zur Verfügung hätten und man 100 Meter weit gehen könnte von Boulet zu Speer, das eine noch im Rücken, das andere schon ahnend vor sich, dann würde ich die Erweiterung absolut sehen.
Also war es nur eine räumliche Einschränkung?
Ich würde sagen, durch die Konzeption, wie sie jetzt heute präsent ist, durch die Exponate, ergab sich automatisch eine Reduzierung, indem zum Beispiel nicht nur eben Speer wegfiel, sondern es fielen auch die Multimedia-Spektakel weg. Es wurde aus dem ganz eine stille Ausstellung, die eher alle Dimensionen suggerieren will, denn gleich alle Sinne zu belegen und dadurch vielleicht eben diese Stille zu vernebeln.
Man wird ja im Katalog nach wie vor auf Gesamtkunstwerkskonzeptionen, die verwirklicht wurden, verwiesen. Also
Der totale Staat als Kunstwerk wird im Katalog abgehandelt, auf sehr schöne Weise, wie ich finde. Es wird auf Hollywood eingegangen, es wird auf Disneyland, Epcot und ähnliches eingegangen, als realisierte Gesamtkunstwerkkonzeptionen. Es ist ja nicht nur Adolf Hitler, es ist ja auch die Ebene der Verwirklichung von Gesamtkunstwerken, die uns heute sehr viel näher liegen.
Aber die Frage ist natürlich in Ihrem Ansatz, ist der Urheber von Kunstwerken, er kann ja sehr schlecht zum Ausdruck kommen in einer Ausstellung dieser Art, noch nicht einmal ganz im Katalog. Und um bei dem Beispiel Hitlers zu bleiben, das Sie gegeben haben als Seemann, er hat sich ja als Gesamtkünstler ganz ohne Zweifel selber verstanden, nicht nur das, was er machte. Er hat ganz im Sinne Richard Wagners gesagt, die Verschwisterung des Künstlers mit dem Propheten. Das sagt er in Mein Kampf, sogar im ersten Band schon, also als 35-Jähriger. Selten in Jahrtausenden geschehe es, dass der Ideologe sich mit den Politikern, dem Staatsmann verbünde. Und in der Entwicklung seines Erfolges hat er dann in sich auch den größten Feldherrn, den größten Künstler, den größten Bauherrn gesehen. Er hat sicherlich aus seiner lebenslangen Anhänglichkeit und Faszination durch Richard Wagner geglaubt, in ihm seien alle potenziellen Künstler zusammengekommen. Und insofern ist er, in welcher perversen Form auch immer, eine interessantere Figur als die Entwürfe, die er etwa für die Welthauptstadt Germania vorhatte.
So hat der Hitler aber ständig sich darüber mokiert, dass die Urheber dieser von ihm auch repräsentierten und verwirklichten Ideen dagegen protestierten, nun nach 1935-36, dass er, Hitler, diese Entwürfe in die Tat umsetze. Sie kennen ja sicher alle die Originalzitate, in denen er immer wieder sagt, ich weiß gar nicht, was diese Künstler wollen. Jahrzehnte haben sie uns auf den Nerven gelegen. Wir sollten endlich etwas auch in der gesellschaftlichen Realität tun, was ihren Entwürfen entspräche. Jetzt machen wir es und jetzt ist es ihnen wieder nicht recht. Jetzt nennen sie das eine Pervertierung, eine unerlaubte Verarbeitung dieser Entwürfe. Hitler selbst ist ja eigentlich nie was eingefallen. Er war ja in dem Sinne doch kein Künstler. Nichts von dem, was er vertreten hat, weitgehend doch ideologisches Gequase, ist von ihm selbst. Das stammt alles von deutschen Ordinarien. Das kommt ja alles aus deutschen Universitäten bzw. aus deutschen Ateliers.
Und hat er zum Künstler natürlich ein sehr sonderbares Verhältnis gehabt. Einerseits war ihm der Künstler, was immer er darunter verstanden haben mag, viel wichtiger als jeder Politiker und Staatsmann. Er hat sich ja eine Sonderstellung, eine sakrale Stellung eingeräumt. Andererseits in der Praxis hat er sie ja als eine besonders nutzlose Art von Handlanger betrachtet. Vielleicht mit der einzigen Ausnahme Albert Speers. Er hat ja daher auch die merkwürdige Freiheit gehabt, politische Positionen von Künstlern überhaupt nicht ernst zu nehmen. Wann immer ihm gesagt wurde, einer seiner Lieblingskünstler sei in 20er Jahren Kommunist gewesen.
Künstler darf nicht.
Das interessiert mich überhaupt nicht. Er soll meine Entwürfe ausführen. Er hat sich als den Haupt- und Staatskünstler gesehen und alle anderen dienten seinen Utopien.
Aber das Entscheidende ist doch, dass er selbst nicht Künstler war, obwohl er sich dafür ausgab. Er war eben nichts anderes als ein Übersetzer, ein Realisator. Und das ist sehr die Frage. Was dabei rauskommt, haben wir erlebt. Josef, jetzt gibt es Leute, die behaupten, du hättest in deiner Art von Tätigkeit gewisse Ähnlichkeiten mit Leuten wie etwa Hitler als Künstler. Insofern, als auch du es nicht nur dabei beließest, künstlerische Vorstellungen, Konzepte zu entwerfen und zu gewichten, sondern sie auch noch in die gesellschaftliche Realität zu übertragen. Ich habe mal das provokant zusammengefasst. Hitler hielt sich für jemanden, der anstelle mit Ton und Steinen und mit Menschen arbeitete und sie formte, seine Gesellschaft, die er produzierte, hätte man von Goebbels her auch als soziale Plastik verstehen können. Wie würdest du mit dieser Art von Einwand umgehen?
Naja, es ist natürlich ein Chaos von Begriffen, die für mich auf den Begriff des Gesamtkunstwerkes gar nicht zutreffen können. Nehmen wir einmal an, dass die Idee des Gesamtkunstwerkes in der verschiedensten Art und Weise gewollt wurde, im Laufe dieser historischen Entwicklung, die wir zum Beispiel hier anschauen können. Nehmen wir einmal an, dass das wirklich ernsthaft gewollt ist. Dann muss man doch vor der Erkenntnis etwas haben,
was sich darstellt als ein echter Inhalt für das Gesamtkunstwerk. Das heißt, was heißt denn eigentlich ein Gesamtkunstwerk? Das ist die vorauslaufende Frage, die mich interessiert. Denn wenn es sich um das Gesamte handelt, dann muss ich das Prinzip des Ganzen ja haben. Ich muss es vor mir haben. Ich kann ja unter dem Prinzip des Ganzen nicht etwa verstehen, dass ich zu einem Potpourri an Beteiligung von vielen Künstlern, die sich für meine subjektive Idee eines totalitären Kunstwerkes wie etwa bei Hitler, sagen wir einmal, verschleißen oder verwenden lassen. Ich sehe da nicht einmal den minimalsten Ansatz einer Möglichkeit zu der Idee des Gesamtkunstwerkes.
Das müssen wir jetzt klären. Warum ist das bei Hitler totalitär?
Ich bin noch nicht zu Ende. Das heißt, die Idee des Ganzen verlangt eigentlich vor der Erkenntnis Genauigkeit, dass ich eine Vorstellung vom Ganzen habe. Wohl sehe ich, und das zeigt ja auch diese Ausstellung, dass sehr viele Menschen, beispielsweise Wagner, mit diesen Begriffen gearbeitet haben. Und ich sehe natürlich auch keinen Grund dafür, keinen Hinderungsgrund dafür, dass wir ihn heute nicht wieder benutzen. Weil wir ihn nämlich benutzen müssen, aus gewichtigen Gründen, weil es für die Aufrichtung der Welt gegenüber den zerstörerischen, totalitären System, die du auch unter Umständen als Gesamtkunstwerke schildern möchtest, die ich aber nicht als Gesamt, geradezu als das Gegenbild des Gesamtkunstwerkes schildern möchte. Weil wir da zu dieser neuen Gestalt, sagen wir erstmal wieder ganz direkt, gegenüber dem, was herrscht, Privatkapitalismus und staatszentralistischer Kommunismus, nur eine Zugangsform haben, nämlich die über die menschliche Kreativität, die über die menschliche Freiheit, die also vom Freiheitsprinzip her.
Aber Josef, alles, was du jetzt sagst, könnte ich dir etwa in den Schriften der Strasser-Gruppe wortwörtlich nachweisen. Das, was du eben aufzählst, von der
Anthropologie. Nein, das ist eine Behauptung.
Ökologische Zusammenhänge
ist im Dritten Reich de facto. Und es kommt schon auf den Unterschied an.
Ja, den möchten wir ja nun haben.
Wo ja, du kannst aber nicht mit Behauptungen hier kommen.
Ich habe dir gesagt,
wenn du diese Behauptung aufstellst, bist du zumindest, sagen wir einmal, gezwungen,
wo liegt denn jetzt der Unterschied? Wo liegt der und was bewahrt uns davor, bei der verwirklichen Umsetzung, also fast 100%igen Umsetzung einer Vorstellung, die du als Künstler entwickelst, nicht auch in einem Fiasko zu enden, wie in unserer Geschichte bewiesen, die jüngste Umsetzung einer allgemeine ja. Vorstellung von der Welt in die Realität zu
führen. Weil der elementare Unterschied bei einem Gesamtkunstwerk gegenüber einem, sagen wir mal, Wollen eines Einzelnen ja darin besteht, dass derjenige, der ein Gesamtkunstwerk wirklich will, es den anderen überlässt, es zu verwirklichen. Ja, er gerade lenkt ja den Blick auf die Fähigkeit der Menschen in der Arbeit generell. Und er kommt auf diesem Wege dazu, den Menschen anders zu beschreiben, als er ihn etwa im Zeitalter des Materialismus, Positivismus oder Rationalismus oder was weiß ich, beschrieben worden ist. Der Mensch wird erkannt als ein Träger kreativer Grundwerte. Er ist der zukünftige Schöpfer der Welt.
Also lass uns doch nochmal Harry fragen. Abgesehen davon, dass klar ist, die Ausstellung selbst ist kein Gesamtkunstwerk, Harry Seemann ist kein Gesamtkünstler der Gesamtkunstwerke, und all dem, was da so Ihnen unterschoben wird. Was war denn nun die Absicht mit einer solchen Ausstellung verbunden?
Naja, die Absicht ist doch, ich meine, ich als Ausstellungsmacher bin ja auch ein Mensch. Und wenn ich ein Medium lebe, wie der Ausstellung, darf ich ja durch die Ausstellung auch zeigen, wie weit ich bin. Und wenn ich jetzt diesen Hang zum Universalen, diese Erregungszone zwischen ich und Universum, dieser Anspruch, das Ganze geben zu wollen, über ein Medium oder mehrere spüre in einer Arbeit, dann habe ich vielleicht Schichten entdeckt, die andere noch nicht kennen. Und dann überlege ich mir, wie kann ich die zusammenbringen, dass zwar die Autonomie gewahrt ist des Einzelnen, aber dass das so zusammen klingt, dass sie sich nicht stören, sondern ergänzen und vielleicht zusammen klingen. Also ich finde, die Ausstellung kann sogar ein Medium sein, wo man Dinge aufzeigen kann, die eben nicht realisiert sind. Nämlich zum Beispiel den Stilstreit begraben
um zu zeigen, was für Energien und intensive Intentionen hinter den Dingen stehen, egal ob sie jetzt viereckig gemacht sind oder organisch. Ich meine, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, was ich hier zeigen wollte.
Frau Otto, haben Sie einen anderen Aspekt als Besucher in der Ausstellung für sich selbst entdecken können, dass Sie das etwas anreizt, etwas provoziert, möglicherweise provoziert, an Wirkung? Oder ist das auch an dieser gelassenen Ebene, distanzierten Ebene der Betrachtung geblieben? Wissenschaftlich, historisch?
Auf keinen Fall. Es regt zweifellos an und informiert natürlich. Ich habe die Ausstellung erstmal als große Informationsshow gesehen, einfach um mehr zu lernen. Ob sie etwas bringt in der zu der heutigen Auseinandersetzung zum Begriff Gesamtkunstwerk, weiß ich noch nicht. Das wird man sicher erst nach einer Weile sehen, wenn sich die Dinge gesetzt haben. Ich bin einfach dem Seemann dankbar, dass er das versucht. Ganz
Sie haben uns bei mit Ihren Bauten in München zur Olympiade 72 viele Leitartikler, Feuilletonisten dazu verleitet zu sagen, Achtung, hier ist jemand, der versucht, vielleicht sogar in Dimensionen wie Herr Speer als letzter vorher, uns etwas nahezulegen. Hier ist jemand, der hat offenbar einen Wirkungsanspruch, vor dem muss man, Achtung, vorsichtig reagieren. Wie haben Sie auf diesen Vorwurf reagiert damals? Sie wollten offensichtlich etwas...
Das war für mich sehr einfach. Erstens bin ich nicht der Architekt. Olympiabauten, wenn wir sie vielleicht auch mit unserem Vorgänger der Ausstellung in Montreal, Rolf Gutbrotter, nicht angeregt haben. Ich war sehr dankbar. Ich habe mich zum Beispiel nicht an dem Wettbewerb beteiligt. Ich wollte die Olympiabauten hier nicht machen. Und dann kommt man dazu wie die Jungfrau zum Kind. Und das, insofern war das schon... interessant mitzuarbeiten, aber gerade jener Anspruch, dass hier jemand kommt, der zeigen will, was er kann, den hat es nicht gegeben, den sollte es nicht geben und ich habe auch alles versucht, dass bei allen, die an diesem vielleicht wirklichen Gesamtkunstwerk mitgearbeitet haben, dieser Anspruch des persönlichen zu Todesschlagens der Gesellschaft wegkommt. Aber die Idee des Gesamtkunstwerkes, die war natürlich drin und die beseelte alle Künstler und Wissenschaftler, die mitgemacht haben. Und ich glaube, das war das Geheimnis, das München vielleicht gelungen ist. Und trotz dieser des schweren politischen Donnerschlages...
Vielleicht war es gar nicht so falsch, dass dieser Donnerschlag ausgerechnet in so einem Konzept... stattfand. Mich wundert es doch,
aber
dass man das...
überwunden worden. Das ist das Eigenartige. Wer heute nach München kommt, dann sieht eigentlich immer noch das Gesamtkunstwerk und nicht mehr diesen politischen Donnerschlag, der dabei... Das heißt...
Aber eher wäre eher ein Nachteil in meinen Augen. Was mich jetzt hier irgendwie erregt und auch gegenüber der Ausstellung ins Defizit kommen lässt, ist doch, wir tun so, als ob wir als Künstler und im künstlerischen Bereich nur hehre aufklärerische Ambitionen hätten, dass wir dort nur humanen Intentionen folgen, dass das für uns immer historisch reflektiert und nach allen Seiten abgesichert und verknüpft ist.
Aber das habe ich nicht gesagt.
Oder bestenfalls, wie Sie es eben sagten, eine Feier veranstalten, in der die Menschen versöhnlich miteinander dem Genuss des Lebens freuen. Das kann doch nun wirklich nicht übrig bleiben bei einer Konfrontation mit den höchsten Ansprüchen, die Künstler überhaupt hier gestellt haben.
Das ist die Verfügbarkeit der Bilder, die du dir aneignest. Aber wenn man zärtlich umgeht mit den Bildern, dann sieht man natürlich, dass in jedem Bild und hinter jedem Bildschöpfer ja so etwas stattfindet, wie eben eine Überwindung dieser Dämonie, die zum Totalitären führt. Ich glaube...
Ein Wagner, der zärtlich ist, ein Wagner, der zurückgenommen wird, ja, auf dieser Ebene des vorsichtigen Hand, hier ist kein Wagner mehr. Ein Wagner donnert, schmeißt den Leuten das, was er aus dem Orchester herausholt, an den Kopf und jagt sie in die Gegend. Das ist ein Wagner,
zärtlicher Wagner. Gesamtkunstwerk war für ihn die zärtliche Umarmung der Schwestern.
Die ja gar nicht ganz fehl am Platze sind, wenn man Klarheit haben will über diesen Begriff des Gesamtkunstwerkes.
Wir wollen nicht
Klarheit haben. Da ist man ja am schlechtesten bedient, wenn man gleichsam mal zu Werturteilen vorstößt über Menschen, die, sagen wir mal, mit diesem Begriff gearbeitet haben. Ich fand den Gesichtspunkt von Herrn Siegel am interessantesten, der einfach mal die Frage stellt, ob es nicht das Gesamtkunstwerk überhaupt in der Entwicklung der Menschheit prinzipiell durch die Menschen und durch die Menschheit selbst schon gibt und dass durch einzelne Menschen dieser Begriff zwar verbalisiert wird und auch, sagen wir mal, etwas Hervorstechendes sozusagen signalisiert wird, etwa durch Wagner oder durch Gaudi oder durch Henri Dunant, der im Übrigen ja auch gezeigt hat, dass man die Schwelle ins Leben durchaus nicht brechen kann von einer tradierten Kunst in die Lebensprozesse. Lass mich mal zu Ende reden, denn ich bin ja noch gar nicht an dem Punkt. Die Idee des Gesamtkunstwerkes lässt sich nicht abhandeln, ohne durch die Schwelle der Ideologie der Moderne auf eine Zukunftsgestalt der Gesellschaft zu zielen. So muss man doch sehen, dass das Gesamtkunstwerk der Menschheit im Gange ist, beispielsweise im sozialen Bereich. Durch die arbeitsteilige Wirtschaft ist ja der Sozialismus in elementarer Form längst vollzogen, indem es nur radikale Fremdversorgung gibt. Das heißt, jeder Mensch lebt aus den Leistungen eines anderen Menschen.
Ja, richtig.
Und er gibt aus diesem Grunde seine Leistungen einem anderen entgegen. Das heißt, hier kommt es doch schon zu einem integralen System von Ganzheit in der menschlichen Arbeit. Wenn noch schwerwiegende Hindernisse, die Verwirklichung der gesamten Harmonie, dass die Gesellschaftsform so wird, wie der Mensch selbst, ihn also in seiner Wahrheit spiegelt, wobei man noch natürlich wissen müsste, was ist der Mensch und was ist der Mensch in seiner Wahrheit, ja, dann muss man doch sehen, dass das nicht beim Augenblick die Mächte sind, die noch dieser Sache im Wege stehen. Die Macht des Geldes, ich nenne sie gleich, und die Macht des Staates, die er hat.
Das ist das, was uns die Ausstellung hier lehrt. Solange Leute auftreten wie du, die sagen, uns steht nur dies im Wege oder nur das im Wege, wir brauchen nur diesen schönen Plan oder jenen zu realisieren, so lange wird der Totalitarismus eine unmittelbare Bedrohung für uns sein. Das ist das, was die Ausstellung hier für die Gegenwart
ist. Aber das sind deine Behauptungen.
Wir können nicht einfach diese oder jene
Systemkonstruktionen
verwenden,
um eine bessere Gesellschaft. Das ist eine Behauptung, die nur zeigt, dass du meinen Schritten in den Begriffen, die ich hier jetzt hintereinander gestellt habe, ja gar nicht gefolgt bist.
Umgekehrt, dann musst du sagen, wieso du den Anspruch erheben kannst gegenüber den üblichen Verwendungen, sie jetzt im Zusammenhang mit der Kunst einfach alle umzutaufen. Es hat doch keinen Sinn, damit argumentieren zu wollen, dass man die Begriffe alle umtauft.
Nein, sie werden nicht umgetauft, sondern sie werden umgedacht. Das heißt, wenn in der Vergangenheit Begriffe am Werke waren, die ganz bestimmte Verhältnisse bewirkt haben, dann zeigt es doch, dass es weitgehend auf Begriffe ankommt, was dann nachher Wirklichkeit wird. Das heißt, der Primat für das menschliche Denken und Erkennen ist damit zum Axiom der Sache gemacht.
Aber es ist doch nicht nur wirklich...
Alles, was nachher physisch wirklich wird, wird entsprechend den Formen, wie sie gedacht sind.
Ein Gedanke ist auch physisch wirklich. Eine Utopie, ein Entwurf, ein Bild, ein Weltbild ist
ein Gedanke
auch physisch
ist, real. Ich sage jetzt einmal, obschon ich ja erkenntnistheoretisch ja jetzt das nicht, sagen wir, weiter ausbauen und begründen kann, ein Gedanke ist übersinnlich. Ein Gedanke kommt nicht aus seiner Gehirnmasse, sondern er kommt aus seinem ganzen Menschenwesen. Und der Mensch ist nur partiell ein physisches Wesen. Wenn wir von der Idee des Gesamtkunstwerkes sprechen, dann muss ich einmal sagen, hier gibt es eine große europäische Persönlichkeit, die von dort aus ihren Ausgangspunkt genommen hat. Das heißt, das ist Rudolf Steiner. Der hat ganz klar festgestellt, ohne eine anthropologische, wenn nicht sogar eine anthroposophische, die alle transzendentalen Eigenschaften des Menschen auf den Tisch legt, so exakt wie ein Naturwissenschaftler das an seinem physischen Stoff tut, wird man nicht eine zukünftige Gesellschaft haben können mit dem Gesicht des Menschen, mit den Eigenschaften des Menschseins. Doch ist doch längst nicht wahr, die Idee des Gesamtkunstwerkes bis in alle Einzelheiten vorgeschrieben.
Also das wäre eine Art von Verwirklichung, vor der ich mich nur grausen kann, gerade wenn uns historische Beispiele zeigen, was daraus wird, wenn man solche Ideen in die Wirklichkeit umsetzt.
Bitte, ja.
Wir führen keine Diskussion am Band, es ist eine Unterhaltung. Sprecht selber nein und macht euch auch unbeliebt.
So lange kann ich gar nicht reden. Ich würde gerne sagen, Sie, wenn wir vorhin darüber nachdachten, ob das Gesamtkunstwerk einen Urheber voraussetzt, so würde ich jetzt einmal Beuys fragen, braucht das Gesamtkunstwerk ein Kunstwerk als Ergebnis? Jetzt mal mit Ihrer These, jeder Mensch ein Künstler, möchte ich sozusagen mit Ihnen im Arm rückwärts marschieren,
ja,
zu Goethe und seinen berühmten Sätzen, dass die eigentliche künstlerische Aufgabe des Menschen seine eigene Formung sei und das größte Kunstwerk der Geschichte der künstlerisch geformten, vollkommenen Menschen. Das kommt bei Humboldt etwas anders nachlesen. Braucht diese Idee, zumindest wie sie Beuys eben formuliert hat, am Ende des Prozesses ein betastbares Kunstwerk oder bleibt es oder will es gerade sein, eine formende Idee?
Ja, Herr Siegler, das ist sehr schön, dass Sie sagen. Ich meine, solange die Menschheit noch physisch auf diesem Planeten lebt, bedarf es durchaus, sagen wir mal, der physischen Einrichtung, die sein physisches Dasein begleiten. Insofern wird von physischen Produktionen der Zukunft die Qualität eines Kunstwerkes gefordert. Allerdings braucht man dann den Begriff der Kunst in einem erweiterten Sinne. Nämlich nicht in dem traditionellen Sinne, sondern genau in dem Sinne, wo jeder Mensch ein Mitgestalter sein kann, an der sozialen Kunst, das zu verwirklichen.
Das könnte man aber genauso einen erweiterten Wissenschaftsbegriff nennen.
Ja, da bin ich ja auch mit einverstanden.
Genau, einen erweiterten Theologiebegriff, einen erweiterten Sozialbegriff.
Da bin ich ja auch mit einverstanden. Also das Beispiel Goethe ist ja schon gefallen. Und Goethe hat ja gezeigt, dass diese Kluft zwischen Wissenschaft und Kunst gar nicht sein braucht. Dass sowohl die Kunst die Wissenschaft braucht und eigentlich die Wissenschaft die Kunst. Er hat schon einen viel größeren Zusammenhang da. Und insofern ist Goethe ein großer Gesamtkunstwerkler gewesen. Ja? Denn wenn ich sage, die Menschheit entwickelt sich im Ganzen, so stellen wir fest, diese Menschheit besteht aus sehr vielen Individualitäten. Und der Beitrag, der aus sehr vielen Richtungen geleistet wird, in diese Entwicklungsrichtung, zum Erreichen der menschlichen Freiheit und einer, sagen wir mal, Zukunft der Menschen, die kulturell vielleicht höher stehen kann als sogar die gewaltigste antike Kultur, die ist doch den Menschen grundsätzlich nicht erschlossen.
Das, was du so sprichst von den individuellen Urhebern, insofern sagst, auf den kommt sie an, so auf die Menschheit.
Nein, ich habe gesagt, man kann das doch...
Die Menschheit besteht aus lauter Individuen.
Entschuldige, wer hier noch so verfassen denkt, ist doch du. Ich habe gesagt, man kann doch durchaus in Einklang bringen die Individualität des Menschen und seiner Gemeinschaft.
Na gut,
diese Gemeinschaft von Menschen besteht ebenfalls aus lauter Individualität und sie alle gemeinsam liefern etwas ab als ihren Beitrag in Richtung auf das Gesamtkunstwerk. Das heißt, die der Menschheit innewohnende Tendenz ist per se auf die Verwirklichung des Gesamtkunstwerkes gerichtet.
Warum nicht auf die der Schöpfung?
Ja, der Mensch...
Wozu brauchst du den Namen oder Begriff Gesamtkunstwerk dafür?
Ja, du kannst auch dafür den Begriff der Schöpfung oder der Neuschöpfung der Welt, den kannst du auch nehmen.
Gut, also ich glaube, sicher, Ari hat das nicht so gemeint, dass man alles Beliebige darunter fassen kann, sondern wirklich etwas, was historisch auf diesen Begriff hin, zumindest im Umfeld...
Da wir in dieser Schatzkammer sind, des Museums, wo man am ersten darauf trainiert ist, von einer kleinen Sache auf das Große zu schließen, also in diesem Laboratorium, Museum, habe ich ihn bewusst diesen Begriff gewählt. Gesamtkunstwerk, weil er die künstlerische Kreativität zum Ausgangspunkt nicht und nicht irgendeine Kreativität, nun also Chalets zu bauen oder was auch immer. Und ich finde, dass dieses ständige Ausufern, ich bin einfach für den individuellen Urheber. Und ich bin für den individuellen Urheber, weil nur er sehr weit gehen kann, weil nur er extrem formulieren kann, was er meint.
Und weil es nur dann einen Sinn hat, überhaupt vom Gesamtkunstwerk zu reden.
Weil das einzige Gesetz ist...
Ich bin dort ganz mit einverstanden. Trotzdem meine ich, wenn wir vom Gesamtkunstwerk sprechen, dann können wir nicht nur von dem individuellen Urheber sprechen im Bereich, nicht bei der Kunst, die etwa zu Bildern kommt oder zu Skulpturen kommt. Sind es denn nicht auch Großleistungen in Bezug auf der Menschheit innewohnende Kunstwerk, wenn etwa Heisenberg seine Dinge entwickelt? Oder wenn Ärzte über therapeutische Fragen nachdenken? Wenn ich vom Gesamtkunstwerk spreche, dann bin ich doch nicht wahr. Also völlig jenseits irgendeines schmalen Rahmens von Kunst, der unter Kunst Bilder malen, Skulpturen machen, Tanz, Dichtung und sowas versteht. Ich bin doch am Kern der Kreativitätsfrage der Menschen. Und ich bin an dem Punkt von Schiller, der die würdigste Beschreibung des Menschen nennt, ihn einen Künstler zu nennen.
Natürlich ist hinter der ganzen Idee ist ja die schöpferische Gesellschaft, die also wirklich eine harmonische Gesellschaft ist. Paradies auf Erden. Das ist doch letztlich eigentlich die Vorstellung, die dahinter steckt. Und ich meine, wir sind jetzt weggekommen von der totalitären Gesellschaft. Für mich ist alles, was diesen Fluss und diesen Hang arretiert, ist dann eben für mich nicht mehr ein Totalitär und kein Gesamtkunstwerk mehr und hat auch nicht einen Hauch damit zu tun.
Also wenn, sollte uns die Ausstellung doch trainieren oder zeigen können, jedenfalls der das gezeigt haben will, wie man zwischen diesen beiden eben unterscheiden oder wo in etwa die Grenzen heute liegen zwischen einem solchen utopischen Entwerfen und dem Totalitärwerden der Umsetzung solcher Entwürfe.
Aber geht nicht beides, dass die große Weltsicht, die Beuys hier vorträgt und die etwas konzentriertere Sicht auf den einzelnen Künstler, der versucht, ein Gesamtkunstwerk zu machen. In meiner Gedankenwelt hat beides seine Berechtigung, obwohl wir ja natürlich Praktiker sind. Sehen Sie, Architekten kommen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass sie allein ein großes Gebäude machen könnten. Das sind nur einige, die tun so. Wir wissen, dass wir mit 50 verschiedenen Berufen am Bau zu tun haben und mit meistens mit 20, 30 Künstlern und es ist wahnsinnig schon schwierig, zum Beispiel einen Maler mit seinen Ambitionen in ein Bauwerk zu integrieren. Das geht bis heute nicht. Der klatscht an der Wand voll oder hängt ein Bild rein. Es gibt eigentlich diese Gesamtsicht nicht mehr. Und dann kämpfen wir sehr viel darum, dass das vielleicht mal wieder im ganz Kleinen funktionieren würde.
Ja, trotzdem aber das ist trotzdem die Realität. Ihr Name steht hinter diesen Entwürfen. Sie werden mit dem Konzept Olympia 72 in München verbunden.
Das macht
ja alles sehr schön sein.
Das ist ein Weg.
Sie bekommen das Honorar und Sie stehen im Geschichtsbuch. Und
erstens
die 50
kriegt anderen. Man kein Honorar dafür und zweitens steht man auch nicht im Geschichtsbuch. Und das ist auch absolut unwichtig. Auch wenn Sie Gaudi betrachten wollen, wenn Sie Gaudi mit solchen Gedanken angehen wollen, dann würden Sie ihn restlos verkennen. Wirklich restlos erkennen, dass in andere Welten, die diese Kunstwerke gemacht haben, die mit diesen Kategorien nicht zu messen sind. Ich bitte, nehmen Sie das wenigstens zur Kenntnis, ob Sie es glauben oder nicht. Es geht nicht darum, als großer Baukünstler dazustehen. Ich glaube es nicht einmal, soweit ich die Geschichte mit Albert Speer kenne, dass es sein Ziel war, dieser Superbaumeister aller Welten, sondern er hat sich mit als Diener eines noch größeren Künstlers, um an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, gesehen.
Die historisch überlieferten Zeugnisse sprechen nicht für diese Auffassung.
Nun, da ich doch einigen Einblick in die Interna dort habe, würde ich durchaus die Behauptung so machen, auch die Frage, wie ein Mensch dahin gekommen ist, dann diesen supergigantischen Baumeister zu spielen. Und ich merke es ja auch an mir selber, wie mich viele Menschen dann danach drängen, auch mit meinem Namen solche supergigantischen von mir zum Teil verhassten
gut,
Gebäude.
Wie nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, diesen Menschen, das mag ja richtig sein, die Sie von außen drängen, diese Rolle des großen, begnadeten, schöpferischen Künstlers anzunehmen, wie verhalten sich denen gegenüber, wie nehmen Sie Ihre Verantwortlichkeit wahr, zu sagen, liebe Freunde, es bin nicht ich, sondern...
Ja, so wie ich es auch hier tue. Sie haben vielleicht schon mal gemerkt, dass man, auch wenn man an einem großen Kunstobjekt mitgeholfen hat, dass man davor steht und das Gefühl hat, das ist nicht von dir. Alle sagen, mein Gott, das hast du ja gemacht. Man geht durch, als sei es ein fremdes Kind. Vielleicht ist es doch so wahr, dass man einem Kunstwerk so viel zu tun hat wie der Vater an einem Kinde. Nämlich, dass er gar nichts oder fast gar nichts zumacht, sich höchstens einbildet, dass er dieses Geschöpf gemacht hat, das aus ganz anderen Zusammenhängen.
Die Einbildung ist durchaus real. Der Papa zieht das Kind an den Ohren, versohlt in den Hosenboden und sagt, was zu lernen, zu lassen, zu tun hat. Das tut der Künstler offensichtlich auch
das
mit der Gesellschaft.
Das tun viele Künstler, natürlich
ja,
müssen das auch tun.
Darum geht es ja nun gerade. Wir wollen ja nicht bestreiten, dass es spezifisch begabte Leute gibt, die solche Gesamtentwicklungen, Sichten auf die Welt, Bilder entwerfen können. Die Frage ist aber für uns, die wir nicht Künstler sind, wie können wir mit diesen Dingen umgehen? Wir müssen uns ja doch ganz offensichtlich davor verwahren, sie einfach nur als Handlungsanleitungen zu lesen, mit denen wir...
Also das Gesamtkunstwerk, das, was Sie eben sagen, gilt für das Pantheon, wie für die Peterskirche. Das ist einfach ein Versuch, eine Definition des Kunstwerks. Ich frage, ob man nicht viel einfacher definieren sollte, wenn man durch die Ausstellung geht und sieht, was Sie zusammengetragen haben. Sagen wir die sakralen Räume von Gaudi, die kosmologisch orientierten Dinge von Steiner, die Bühnenbildentwürfe von Schinkel und 20 andere Dinge. Ist nicht ganz simpel jetzt gesprochen, das Sprengen des begrenzten Einzelkunstwerks in jedem Falle das eigentlich Treibende. Und ist nicht das im Grunde viel eher die Definition des Hanges, des Dranges zum Gesamtkunstwerk, als ein Nachsinnen über die künstlerische Inspiration. Ein Ungenügen an dem, was bis dahin das Einzelkunstwerk war.
Das Gesamtkunstwerk von daher definiert zu wollen, dass möglichst viele künstlerische Gattungen zusammengeschüttelt werden, halte ich für völlig absurd.
Das macht ja weder Steiner noch Gaudi.
Eben, also worum geht es denn dann, wenn nicht diese Art von zusammen...
Ich habe gar nicht verstanden.
Das mag ja durchaus sein. Er hat doch
nicht behauptet, dass sie ein Potpourri zustande
kommen
soll.
Deswegen sitzen wir hier.
Er hat auch das Wesen des Gesamtkunstwerkes hingewiesen als Begriff. Und er hat gesagt, die Durchbrechung des traditionellen Verständnisses von Kunst ist Merkmal des Begriffes Gesamtkunstwerk.
Es gibt auch zum Gesamtkunstwerk ein traditionelles Verständnis. Und mir scheint, dass das, was du dazu vertrittst, sehr weitgehend rein traditionell ist und aus den Romantikerformulierungen von 1810 bis 1815 stammt, als Replik auf die Freiheitskriege und nichts anderes. Ja, das ist ja gerade das, was ich meine, dass diese Ausstellung an uns als Forderung heranbringt und weswegen eine solche Ausstellung heute so wahnsinnig wichtig ist. Es ist nämlich schon wieder die Zeit, wo man glaubt, es müsste nur irgendein begnadeter Politiker, Künstler, Wissenschaftler erscheinen mit einem großen Weltplan und wir anderen müssten den nur hundertprozentig übersetzen, dann werden die Welträtsel gelöst, die sozialen Konflikte, die Arbeitslosigkeit etc. beseitigt. Das ist genau die Situation, auf die hin diese Ausstellung zielt. Und ich glaube, Josef, ich glaube in einem hohen Maße, dass du dir der Tatsache nicht bewusst bist, auch im Hinblick auf die Grünen-Debatte, wie weit du dich auch gegen deinen Willen in eine Rolle zwingen lässt, in der du genau als dieser weise Guru, Wissenschaftler und Übervater erscheinst, der uns anderen nahelegt, deine Rezepte nur in die Wirklichkeit umzusetzen. Und dafür müssen wir uns bewahren. Wir sehen nämlich an dem Schicksal eines solchen Entwurfs, wie er hier in vielen Ausführungen entsteht, was dabei herauskommt, wenn man dem folgt. Die Verwirklichung dieses Gesamtkunstwerks besteht nicht in der Erweiterung in die Gesellschaft. Das ist nicht die soziale Plastik mit Händchen halten und Umarmungen und Kindergarten und gemeinsam essen.
Natürlich auch
die Verwirklichung dieser Gesamtkunstwerke besteht darin, dass wir sie ausschließlich auf der Ebene der Utopie, des Entwurfs, des Gedankens belassen.
Ja, aber das ist was deine Auffassung da und nicht meine.
Eben, das wäre es.
Das ist deine Auffassung.
Das halte ich in der Tat für die eigentliche Forderung, die von dieser Ausstellung ausgeht.
Nö,
ihr könntet der Papst, der liebe Gott, ihr könntet die begnadeten Künstler Michelangelo, wer immer Jesus Christus in Gestalt sein. Ich würde euch sofort misstrauen, sobald ihr mir nahelegt, euren genialen Konzepten zu folgen und die zu verwirklichen. Hört auf, das ist ja, das Resultat
aber
der Geschichte.
Das ist doch längst geklärt worden.
Das ist deine Gesamtunsinnigkeit.
Dieser Punkt ist ja auch längst geklärt worden. Ich habe doch gesagt, dass die Voraussetzung zum Erreichen irgendeines Gesamtkunstwerkes sowieso die Freiheit ist und nicht die Diktatur.
Ach, das sagst
du. Du sprichst immer von den diktatorischen Vorgängen. Scheinbar bist du von irgendeiner Angst besessen.
Aber
die Angst kann ich dir nehmen.
Um Gottes Willen, Josef.
Können wir diese harten Worte, jene sensible Sinnlichkeit, die uns eigentlich hier der Seemann vorgeführt hat, irgendwo erfassen? Und können wir auf die sensible Sinnlichkeit für die Zukunft, die wir in allen Vorstößen Richtung Gesamtkunst halten, als eine der vielen Facetten, als eine unter vielen Facetten, nicht mit solchen sehr harten Voraussetzungen auskippen, töten? Das ist jetzt meine Frage. Wollen wir
eine Anmaßung sondergleichen? Herr Seemann, nickt wohlfällig Sie auch, wer so spricht, habe keine Sensibilität. Weil, lieber Harry,
das habe ich
mit
nicht
dir
gesagt,
nehmen es alle mal auf, allein aufgrund der Sensibilität Werke zu unterscheiden, auch historisch. Eine Anmaßung, die ihre Gefährlichkeit gerade darin zeigt, dass du dir eine mentale Reservation machst, genau wie er, die guten Künstler, die nichts Böses wollen können. Das ist doch eine Bankrotterklärung der Kunst schlechthin. In der Tat, diese Ausstellung will uns dadurch provozieren, dass sie uns endlich wieder weitergehen lässt, als bis zu diesen gemütlichen Feiern aller Olympiafest und das mit dem Namen Kunst oder mit seiner Gemütsgymnastik unter Grünen und anderen Leuten, die sich gemütlich in den Arm nehmen und schunkeln.
Also das
ist doch absurder.
Sagen Sie doch endlich mal selber, was Sie machen würden, wenn Sie jetzt irgendwo eine Aufgabe hätten, die unter die Kategorie Gesamtkunstwerk fallen könnte für die Zukunft. Haben Sie jetzt mal viel Fantasie und schildern Sie uns eigentlich, was Sie überhaupt meinen. Ich verstehe Sie gar nicht.
Lieber Freund, ich bin ja so hochmütig, ich habe das schriftlich und sonst wo zigmal gemacht. Also mit
ich weiß es nicht, ich lese halt nicht.
Also geht es so, ganz etwas ein. Meine Position darin besteht darin, dass ich mich nicht zum Gestalter von Bildern und Visionen für andere machen würde, sondern ich würde die Angebote, historischen wie auch einige aus der Gegenwart, die da sind, ernst nehmen, aber eben als Utopien. Und einen solchen Entwurf eines Künstlers als Utopie, als Gesamtkunstwerk ernst zu nehmen, heißt von ihm aus die gesellschaftliche Realität zu kritisieren und gerade jeden Wahrheitsanspruch zurückzuweisen, der absolut zu sein, zu können, behauptet. Die Funktion dieser Dinge ist, uns Kritik zu ermöglichen.
Allen und immer wieder dir vorgehalten worden, dass die Voraussetzung ja, eben gerade genau nicht die Behauptung ist,
wenn der Film
sondern die Frage.
Ja, schön. Ich bleibe unter meine Frage, die steht.
Wenn der Film nicht vorgeführt hätte, was in der Ausstellung wirklich an Kunstwerken zu sehen ist, und man würde uns nur hören, vor allem Sie, würde man den Eindruck haben, es ist eine grausige Veranstaltung, die hier stattgefunden hat, von totalitären, rationalen, irrationalen, zwangshaften Vorstellungen zu dem Gesamtkunstwerk, wie Herr Zehmann und wahrscheinlich wir alles auffassen, etwa der Schinkelsche Entwurf der Kathedrale am Strom, der Versuch, Kleinstadt, Natur, Landschaft, sakrale Bauten und Kosmos zusammenzubinden. Wenn man wirklich nur Sie hört, hat man das Gefühl, hier sind zwangshafte Utopien von gesellschaftlichen Formationen vorgeführt worden.
Sprechen Sie von dem, was in der Ausstellung nicht vorhanden ist. Sonst würde die Diskussion behaupten. Haben Sie dann hier Herrn Speer gesehen? Haben Sie Herrn Hitler hier gesehen? Haben Sie die Grünen mit ihren Programmen hier marschieren sehen? Oder Walt Disney mit seinem Epcot hier marschieren? Ist ja alles nicht da. Deswegen reden wir darüber. Harry hat sie das, finde ich, großartig beschränkt auf wirklich die künstlerische Ebene, auf der solche Bilder realisiert werden. Wir sprechen von dem, was nicht hier ist. Und das, was uns gerade diese Ausstellung heute, und die kommt genau richtig zu diesem Zeitpunkt, besonders auf die deutsche Situation hingesehen, nahelegt zu bedenken, davon sprechen, was die Konsequenzen sind. Josef, also dein Glaubensbekenntnis mit deinen
Weltentzug. Ich habe kein Glaubensbekenntnis. Ich versuche, hinter die Sache zu kommen.
Und das
ich
bemühe ist ja nur dazu mein Glaubensbekenntnis.
Denken. Und ich bemühe sogar die einfache Logik, um einen Sinnzusammenhang da hineinzubekommen. Aber was du hier alles hier durcheinander wirfst, sind doch eigentlich, du stellst doch eigentlich eine Art von Obsession in sich selbst dar. Mit Ängsten, die hier vorgetragen
werden. Obsession gegenüber den größten Themen der
Kunst zu haben. Die du hier vorträgst.
Du bist doch wohl kein Bürokrat.
Die einfach, sagen wir, in eine Sache, in eine Reihe stellt. Hitler, die Grünen, der Beuys, nicht mal der Gaudi vielleicht oder Rudolf Steiner vor dem es dir graut. Also,
das hast du nicht gerne, lieber Josef, weil du glaubst, weil du humane Konzepte vertrittst, unterschiedest du dich von einem Hitler, der angeblich inhumane Konzepte. Ihr könnt so verschiedene Konzepte vertreten, wie ihr wollt. Sobald ihr uns zwingt, diese Konzepte eins zu eins in der Wirklichkeit zu realisieren, wird es totalitär.
Wie oft muss ich noch sagen, dass die Voraussetzung für das Gesamtkunstwerk die Anerkennung der Freiheit in jedem einzelnen Menschen ist?
Ja, schön, dann brauchen wir aber nicht wirken zu wollen. Die Freiheit hat ja dann jeder.
Also das Gesamtkunstwerk, ich glaube, tötet jedes Zwangssystem.
Wäre es nicht für Sie doch mal hineinzuhören in die verschiedenen Kunstrichtungen von heute, insbesondere auch, möchte ich sagen, nicht in meinem Beruf zu vertreten, in die Architektur, weil die ja von Grund auf immer das Gesamte vor Augen haben muss, weil es einfach rein praktisch anders geht.
Die Perle hat das Gesamte vor Augen. Hören Sie doch auf mit diesem Schmuck. Siemensstadt, die neuen Städte in Berlin, die Vororte, Suburbs von Paris, da haben die Architekten das Ganze vor Augen.
Aber keine Katzen. Ahnung, Sie haben wirklich keine Ahnung, was mit der Architektur vorgeht.
Wir sehen, was nach dem Kriege gebaut wurde von
Sie sehen es ja immer 10 Jahre hinterher oder 15 Jahre hinterher.
Das steht ja immer noch.
Sie haben mir keine
Ahnung. Habt ihr denn da eure Verantwortlichkeit wahrgenommen? Ihr habt KZs in die Gegend gesetzt und habt nicht mal gewusst, dass es welche sind, weil ihr so großartig humane Konzepte des Ganzen dahinter hattet. und zum Vorwurf der Obsession.
Denn für einen Menschen, überhaupt zu beurteilen, wenn es sich hier um, sagen wir, das Gesamtkunstwerk handelt.
Ach, hör auf, was heißt das?
Du kommst einfach zu Wertbeurteilen an einer Stelle, wo sie überhaupt keine Funktion haben.
Du benutzt das ja alles nur als Zauberformel, mal nennst das Individuum, das Gesamtkunstwerk, dann die Gesellschaft, dann der ganze Schöpfung, alles, die Wissenschaft, die Kunst, die Religion, alles ist Gesamtkunstwerk. Hat doch keinen Sinn, in so einer Weise von diesen Begriffen Gebrauch zu machen.
Ich stelle das doch nicht so verwirrt dar, wie du das tust.
Sehe ich plötzlich nach 3,5 Jahren in Arbeit, wo man möglichst allem aus dem Wege geht, was die Dinge zu sehr fixiert, kommt jetzt unabhängig von dem Ereignis drüben. Und eigentlich sind wir ja zusammengekommen für dieses Ereignis, eine Diskussion, die wirklich ausartet in eine Art, man will unbedingt die Menschen dahin hinführen, wo sie gar nicht hinwollen. Und ich meine,
hat dir doch in der Ausstellung niemand vorgeworfen?
Nein, ich werfe es ja dir vor.
Ich habe mehrfach betont, dass ich es großartig finde, dass du dich auf diese Ebene beschränkt hast. Wieso sagst du mir jetzt, ich hätte dir das vorgeworfen?
Nein, ich habe mich aber auch auf diese Ebene beschränkt und nehme dadurch den Kauf, dass es vielleicht hermetischer ist und stiller, aber vielleicht wird dafür die Botschaft der Offenheit, denn im Grunde genommen ist es wirklich eine offene Situation, halt in einer geschlossenen Situation des Museums, damit die mehr zum Tragen kommen.
Inwieweit fühlen Sie sich eigentlich einem solchen Gesamtkunstwerk konzipieren oder denken gegenüber verpflichtet in Ihrer Arbeit?
Nein, ganz sicherlich in meiner privaten oder beruflichen Arbeit überhaupt nicht. Ich habe nicht die Absicht, die Welt zu reformieren mit meinem Verlag. Diese Entwurf hat es ja auch gegeben an den Verlegern der 20er Jahre. Ja. Insofern ist es für mich ein Gegenstand äußersten Interesses, im alten Sinn des Wortes Interesse, als eine menschliche Dimension, die zu einer bestimmten Zeit der Geschichte und Kunstgeschichte deutlich in den Vordergrund tritt, obwohl sie immer da war, und mir Figuren wie Beuys eine neue Stufe erreicht zu haben scheint, wo eben, wenn ich es richtig verstehe oder Sie richtig verstehe, das Kunstwerk wie der Künstler am Ende überflüssig werden und der lebende Mensch, der Künstler ist.
Sich das einverleiht.
Und da würde ich sagen, dachte ich vorhin dran, als Sie redeten, an den Satz der russischen Mystiker, die Menschheit ist das Kunstwerk des lieben Gottes. Das ist ja so ungefähr das, was Sie mit anderen Worten gesagt haben. Aber ich würde sagen, das ist...
Entschuldigen Sie, dass ich sage. Ja. Ich sage, der Mensch ist das Kunstwerk Gottes, ob schon Gott ein sehr abstrakter Begriff ist für den geistigen Ursprung des Menschen, ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Und der Punkt, den kann man genau lokalisieren, haargenau bis zu dem Punkt, an dem wir heute sprechen. Ab diesem Punkt, von dem wir heute sprechen, mit der Toleranzplatte von einigen Jahrzehnten in die Vergangenheit und zurück, kann man sagen, ist der Mensch sein eigenes Geschöpf geworden. Das heißt, er ist selbstverantwortlich und mündig geworden. Hat sich abgenabelt von diesen spirituellen Führungskräften und ist selbstverantwortlich geworden. Dadurch ist er aber auch der Schöpfer der zukünftigen Welt. Das heißt, auch jede zukünftige Natur wird eine vom Menschen gemachte Natur sein. Denn das, was investiert worden ist durch Schöpfungsprinzipien, lassen wir sie nur erstmal hypothetisch zu nehmen oder auch ganz konkret, wie auch immer, dieser Kredit ist aufgebraucht. Er ist investiert in uns. Und da wird er weiterwirken. Und gibt es nur einen Durchgang. Wenn nämlich ein anderer Mensch mir das Gegenteil beweisen kann, dass es für die Verwirklichung des Gesamtkunstwerkes noch einen anderen Einstieg gäbe, als den der Freiheit, als Voraussetzung für alles Weitere, dann muss er mir das zeigen. Denn nur unter diesem Begriff der Freiheit bekommt ja auch der Begriff der Schöpferkraft und der Kreativität einen Sinn. Moment, lass mich doch mal zu Ende reden. Du bemerkst ja noch nicht einmal, wo an einem Satz dann ja das Eigentliche erst kommen muss. Ich habe gesagt, nur unter dieser Voraussetzung hat ja der Begriff der Kreativität und der Schöpfung auch im Bilde des Gesamtkunstwerkes ergibt doch einen Sinn. Denn wäre Freiheit nicht die Voraussetzung für Kreativität, wäre also Kreativität nicht wirkliche Freiheitswissenschaft, dann müsste man ja auch denken können, es gäbe ein Zwangssystem, unter dem Kreativität denkbar wäre. Aber Kreativität in einem Zwangssystem ist doch gerade das Entgegengesetzte. Denn das Kreatorprinzip fußt auf der Freiheit, die durch die individuelle Quelle geht. Ganz einfach.
Gut, in gewisser Weise ist das ja auch ein Dokument des 20. Jahrhunderts. Fällt einem auf jetzt beim nochmaligen Sehen. Aber da können wir ja noch weiter drüber reden. Wir werden diesem Kapital von Beuys ja auch begegnen in 2 Wochen an seinem letzten Aufstellungsort und werden dort die Umgebung solcher Argumentationen ja noch einmal für uns zurechtlegen. Also ich sage das deshalb, weil diese Verschiebung jetzt von 20 Jahren macht das Ganze auch zu sowas wie einem ethnologischen Dokument eben des 20. Jahrhunderts. Okay, sonst aber keine weiteren Kommentare von mir, das sollen wir dann im Gespräch inhaltlicher Art aufnehmen. Auch das nächste Mal bitte ich Sie nochmal, also gleich mit Stellungnahmen, Fragen oder Ergänzungen hier aufzuwarten, wenn wir uns dann dem Thema des Rangstreits der Künste zuwenden, was sich ja völlig logisch anschließt, obwohl es dann vermeintlich in die Geschichte zurückgeht oder auch wirklich am Material in die Geschichte zurückgeht, aber systematisch etwas verhandelt, was mit der Rolle des Künstlers zu tun hat. Und das wurde hier ja, man kann ja nur mit großer Bewunderung feststellen, dass sich hier die alten Kämpfer schon deshalb als Künstler zeigen, weil sie sich ja nicht schonen. Ja, das ist ja nun wirklich auffällig geworden. Also Brock und Beuys selber im Grunde eine künstlerische Argumentation beide vorgetragen haben. Also da werden wir uns weiterhin unterhalten, denke aber, dass es sinnvoll ist, dass wir jetzt noch die Zeit nutzen, um die neuesten Neuigkeiten im Hinblick auf die Exkursion uns kundzutun und das einfach zu organisieren. Das findet ja in 2 Wochen statt, es muss jetzt gehandelt werden. Die Sache ist relativ klar und Thomas Hensel wird uns kundtun, wie es steht.